Sie haben dir für diesen Fall einen neuen Partner zugeteilt.
Ein Partner? Schon wieder?
Ja, ein wilder Vogel. Vom Rauschgiftdezernat. Er ist völlig fertig. Kurz vorm Durchdrehen.
Na, fabelhaft.
Deckung! Der hat eine Kanone!
Rog, darf ich vorstellen? Dein neuer Partner.
Oh, ich bin zu alt für so eine Scheiße.
Ja, während diese beiden Herren sich zu Beginn dieser Filmreihe noch finden müssen, würde ich behaupten, haben wir uns schon lange gefunden. Unsere ersten gemeinsamen Podcast-Aufnahmen, die liegen schon 3 Jahre zurück. Wobei eigentlich muss ich sagen, erst 3 Jahre. Da ist verdammt viel passiert in dieser Zeit. So viele wunderbare Podcasts, die wir schon gemeinsam aufgenommen haben. Und deshalb ist es mir stets eine Freude, diese beiden Herren hier zu begrüßen, obwohl ich weiß, dass mein Redeanteil in meinem eigenen Podcast jetzt wahrscheinlich der geringste sein wird von uns dreien. Aber trotzdem, herzlich willkommen. Erst einmal mein mittlerweile Tele-Stammtisch-Kollege Stu.
Hallöchen, ich freue mich sehr, den zweitmeisten Redeanteil heute zu haben.
Ja, weil den meisten Redeanteil wird hoffentlich der Herr haben, der uns hier ebenfalls verstärkt. Und auch bei ihm ist es mir natürlich eine Ehre, ist er wieder dabei. Christian Kühne, Kühnemann!
Habe ich wirklich so einen hohen Redeanteil? Also, ich glaube, ich habe mich bei den letzten...
Du stellst halt gesagt, meistens immer dumme Fragen.
Ja gut, das ist klar. Aber du sagtest gerade wunderbare Podcasts. Ich würde mal sagen, da waren noch einige dabei, da hatten wir uns wirklich auch durch... Also der Podcast selber war schön, aber die Filmreihen waren nicht immer so geil.
Nee, das ist natürlich klar. Ja, die Gespräche sind ja meistens besser, als die Filme anzuschauen. Und es war ja trotzdem immer eine Motivation, diese Filme zu schauen, weil man ja weiß, dass man dann darüber sprechen kann. Heute ist es hoffentlich nicht ganz so, weil es geht hier um eine Filmreihe, die mir seit jüngster Jugend, sage ich jetzt mal, Kindheit wäre etwas hochgegriffen, sehr am Herzen liegt. Und deshalb haben wir auch schon vor einem Weilchen beschlossen, dass wir diese Aufnahme machen wollen. Über ein Jahr ist es schon hier in Kassel, haben wir das vereinbart und heute ist es endlich soweit und an dieser Stelle entschuldige ich mich schon mal bei allen Filmsünder-Hörerinnen und Hörern. Es ist ein Weilchen her seit der letzten Folge, dafür bekommt ihr habt es gehört, heute die geballte Ladung.
Ich möchte sagen, ich finde das sehr amüsant, ich habe ja so einen schönen Kalender und da kann ich nicht nur halt so eintragen, Informationen eintragen, ich kann auch sehen, wann ich den Eintrag gemacht habe. Und heute den Eintrag Podcast Liebe Weapon habe ich gemacht am 4. April, also vor Monaten. Das fand ich auch sehr amüsant. Also wir haben es in Kassel beschlossen, aber warum immer habe ich es jetzt am 4. April, also vor ein paar Monaten, eingetragen in meinen Kalender.
Weil wir vorher noch Tremors gemacht haben.
Könnt ihr übrigens nachhören, liebe Filmsündis, wenn ihr Bock habt, die Folge ist ja hier irgendwo in diesem Feed drin, wo ihr zurückscrollen könnt. Aber eben, ich habe ja schon kurz gesagt, ich habe ein großes Herz für diese Filmreihe. Wie steht's denn mit dir, Stu? Wie bist du an die Lethal Weapon-Reihe herangekommen, du als Ältester hier in der Runde?
Ja, wisst ihr, es war damals so kurz nach dem Krieg, da hatten wir ja nichts. Und da haben wir uns gedacht, da gibt's so einen Film mit einem Schwarzen und einem Spinner und die sind immer der Gewinner. Und dann dachten wir uns, nee, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber ich glaube tatsächlich, dass meine erste Begegnung mit der Lethal Weapon-Reihe der dritte Teil war, auf VHS. Und ich weiß noch, dass davor immer dieser Bugs Bunny und Daffy Duck Cartoon lief, der perfekt, finde ich, zum dritten Teil passt irgendwie. Aber ich bin mir echt unsicher. Ich weiß nur, ich habe die Reihe nicht chronologisch kennengelernt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, den ersten Teil als letztes gesehen.
Jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir war, Kühne, weil das könnte jetzt relativ witzig rauskommen, wenn jetzt du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, wie du einfach mit einem anderen Film zu Beginn.
Ich habe einen anderen Film zuerst gesehen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den zweiten Teil damals zuerst gesehen habe, weil warum auch immer, damals hat ProSieben immer den zweiten und den dritten quasi in so einem Double-Feature gezeigt und hat mein Vater den aus dem Fernsehen aufgenommen und meinte auch, ja, das kannst du schon gucken. Wir werden heute über einen Teil sprechen, wo ich mich wirklich frage, ob ich mit so jungen Jahren den hätte wirklich gucken sollen. Und hab dann den zweiten gesehen, den dritten gesehen, dann den ersten Und in Teil 4 wollte ich unbedingt ins Kino und habe schon überlegt, wie ich mich in einen Film ab 16 irgendwie reinschmuggeln kann. Wann kam der nochmal raus? 98, da war ich 12. Und war aber guter Dinge, bis dann herauskam, herzlichen Glückwunsch, Lethal Weapon 4 wird ab 18 in den Kinos laufen. Ja, und dann musste ich mir die Videokassette davon holen. Nee,
der war ab 16 in den Kinos. Der kam dann in Director's Cut an. Ich habe ihn gesehen mit FSK 16. Und das weiß, dass es keine 16er Fassung gab. Ich habe nochmal nachgeguckt in der FSK. Es gab erst auf VHS wirklich die 18er Fassung.
Okay.
Aber darüber reden wir später.
Ist das jetzt die Erkenntnis aus Kühnes Kindheit, dass er damals ins Kino hätte gehen können?
Nee, selbst da war ich erst 12. Das hätte wahrscheinlich nicht...
Das ist mein Tageshighlight. Ich habe mich seit heute Morgen darauf gefreut, dass ich jetzt Kühnes Kindheit kaputt machen kann, indem ich sagen kann, so, pass auf, du hättest im Kino gucken können, du Idiot.
Ich weiß gar nicht, wie viel Kindheit du da noch kaputt machen kannst bei all den Kindheiten von ihm, die du schon kaputt gemacht hast.
Er hatte wenigstens eine, er soll sich nicht beschlagen.
Okay, gut.
Nee, aber irgendwie war das schon so, dass insbesondere der dritte Teil, ich kenne einige, die damit dann gestartet sind, weil der ist irgendwie so, ich finde, den kannst du Jugendlichen eben zeigen ohne Probleme. So, wenn so einer gerade mit Action anfängt, den dritten Lethal Weapon, den kannst du so locker weggucken, finde ich. Also,
ja, und der ist vielleicht auch zu einer Zeit erschienen, weil wir alle trotz gewissen kleinen Jahresunterschieden aus einem ähnlichen Baujahr kommen und alle so zu dieser Zeit vielleicht zu einem Alter waren, wo der dritte halt gerade so aktuell gewesen ist. Ich finde es jetzt schade, dass du zuerst den zweiten gesehen hast, Kühne, weil bei mir war es genau gleich. Also ich habe den mal bei Freunden meiner Eltern gesehen damals und war sofort verliebt in die Reihe und habe dann den dritten gesehen, dann den ersten und am Schluss den vierten. Also war es eigentlich genau gleich. Und wie steht dir allgemein so zur Reihe, wenn man so vergleicht mit all den Actionfilmreihen, die wir haben? Wir haben Terminator, wir haben Die Hard unter anderem, wir haben mittlerweile aus der jüngeren Vergangenheit die John Wick-Filme, Mad Max, weiß ich was alles. Wo reiht sich da die Lethal Weapon-Reihe so bei euch ein?
Wenn ich da mal direkt anfangen darf. Ich finde, dass die Lethal Weapon-Reihe vielleicht in der durchschnittlichen Gesamtwertung bei mir eine der besten Actionfilmreihen ist. Allerdings ohne das Meisterwerk, was eben rein wie Stirb langsam oder Terminator noch in dem Portfolio haben. Aber wenn ich mir die Bewertung angucke, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn ich alle Bewertungen zusammenrechne und durch vier teile, komme ich auf eine Durchschnittswertung von 8 für jeden Film. Also die kommt sehr, sehr gut weg, weil ich nicht finde, dass hier irgendwelche Ausreißer dazwischen sind. Und denken wir an Stirb langsam, da haben wir Minimum 1 da drin und bei Terminator diverse. Dementsprechend, also für mich ist es eine Filmreihe, die einfach immer gut funktioniert und wo du dir auch jeden Teil unproblematisch angucken kannst. Kommt vielleicht so ein bisschen drauf an, auf was man gerade am meisten Bock hat. Weil, was mir auch an der Reihe gefällt, ist, dass sie alle so, sie sind eigentlich alle gleich und doch sehr, sehr anders in gewisser Art und Weise.
Aber so von der Qualität her eben vielleicht die konsistenterste von denen, die wir jetzt gesagt haben, vielleicht abgesehen von John Wick, aber aus der gleichen Zeit zumindest könnte man sagen, dass man hier wirklich sagen kann, hey, ich schaue mir jetzt Teil 1 bis 4 alle nochmal gerne an. Und man sagt weniger, ja, ich schaue mir jetzt die ersten zwei an und höre dann auf, so wie man das vielleicht bei Terminator machen würde, genau.
Wie ist bei dir, du?
Ich nehme mal jetzt die Action-Reihe, die nur 4 Filme hat, nämlich die Expendables, und sage ganz klar, da ist Lethal Weapon deutlich besser als 4-Teiler. Ich weiß schon, Wick hat auch 4-Teiler, aber ich zähle Ballerina noch mit dazu. Und muss sagen, eins vorweg, es gibt halt keinen schlechten Lethal Weapon-Film, finde ich. Es gibt keinen Lethal Weapon-Film, wo ich sage, der gefällt mir nicht. Es gibt natürlich Favoriten von mir und Teile, die ich gelungener finde, aber wenn wir jetzt einen Filmabend machen und du würdest mit irgendeinem Teil davon ankommen, würde ich zu keinem sagen, nein.
Und das meine ich, also ich gehe mal so weit, es gibt nicht nur keinen schlechten Teil, es gibt auch nicht mal einen nur okayen Teil. Also für mich zumindest sind alle gut bis sehr gut.
Also ich kann sagen, ich finde die alle gut bis sehr gut und ich finde einen richtig, richtig stark. Ich würde einen sogar, den würde ich in die Top 10 meiner Lieblings-Action-Filme nehmen.
Oh.
Einen der 4 Teile. Ich verrate auch nicht, welchen.
Krass, ja. Ich hätte euch da, bevor ich diese Wiedersichtung gemacht habe definitiv hundertprozentig zugestimmt. Meine Sicht der Dinge hat sich etwas geändert beim letzten Wiedersehen, aber darauf gehen wir dann später ein. Wir wollen ja noch nicht alles vorne wegnehmen. Noch schnell vielleicht als kleine Vorbemerkung, Mel Gibson, das hatten wir ja schon damals beim Mad Max Podcast kurz angerissen. Der Herr ist ja mit Vorsicht zu genießen mittlerweile. Wir gehen jetzt da nicht mehr genau drauf ein, wie wir dazu stehen, was der Herr da privat alles abgezogen hat, das könnt ihr, wie gesagt, einfach im Mad Max Podcast ganz einfach nachhören. Den verlinke ich euch noch in den Shownotes, damit ihr euch da nicht abmühen müsst und den suchen müsst hier im Podcast-Kanal. Quelle dazu findest du in den Shownotes. Apropos Mel Gibson, ich habe noch was Lustiges herausgefunden, und zwar, was die beiden Hauptdarsteller angeht, Mel Gibson und Danny Glover. Was die beiden mit uns gemeinsam haben, jetzt halt nur bei dir und mir, Kühne. Du wirst nächstes Jahr genauso alt, wie Danny Glover bei den Dreharbeiten zum ersten Teil gewesen ist, obwohl er einen 10 Jahre älteren spielt. Und ich werde nächstes Jahr genauso alt, wie Mel Gibsons Figur im ersten Teil sein sollte. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Wir verraten jetzt nicht, um welches Alter es sich handelt. Das werden wir dann im Laufe des Gesprächs herausfinden. Aber auf jeden Fall würde ich mal behaupten, was uns alle drei verbindet: We're not too old for this shit. Wir sind nicht zu alt für diesen Scheiß. Und deshalb würde ich sagen, starten wir rein, oder? Ja,
und während ihr eure Geburtstagsfeier feiert, stehe ich in der Mitte zwischen und sage, okay, 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 okay.
Ah, oh, du kleiner Leo, gehst du. He's a criminal's worst nightmare. A cop who enjoys the danger. No guns, no jiu-jitsu, just bring him down. Do you really want to jump? Well, then that's fine with me. Come on. Wait, what do you mean? Wait a minute. What the fuck? He was ready to retire. Now, he's gonna wish he had. Gun! Oh, oh, oh. Raj, meet your new partner. New partner? Too old for this. Lethal Weapon, oder wie er auf Deutsch im Untertitel heißt, zwei stahlharte Profis aus dem Jahr 1987. Und der Titel Lethal Weapon bezieht sich auf die Figur, die von Mel Gibson verkörpert wird. Martin Riggs, das nehme ich schon mal vorneweg, geschrieben wurde, oder die Idee stammt ursprünglich von Shane Black, den man ja kennt unter anderem als Script Doctor bei Predator. Der hat das Drehbuch zum ersten Lethal Weapon verfasst. Der erste Entwurf ist bereits 1985 entstanden, war so die Idee, eine Mischung aus Dirty Harry und nur noch 48 Stunden zu machen oder nur 48 Stunden. Und was ja interessant ist, dass Shane Black eigentlich den Film noch viel düsterer angelegt hat, als er dann am Ende herausgekommen ist. Sollte sich dann im Laufe der Reihe dann wiederholen, beim zweiten Teil zum Beispiel. Produziert wurde das Ganze von Joe Silver. Ridley Scott war ursprünglich für die Regie vorgesehen, der war aber zerstritten mit Warner Bros. Heute ist es mit Sprechen ganz schlimm. Er hat sich zerstritten mit Warner Brothers wegen Blade Runner und hat es deshalb nicht gemacht. Leonard Nimoy war zwischenzeitlich auch noch angedacht, den Film zu inszenieren. Schlussendlich geworden ist es Richard Donner. Und der hat dann das Drehbuch auch nochmals überarbeitet. Und was ja interessant ist, was es, glaube ich, bei keiner anderen Actionreihe gibt, wenn es mir recht ist, ihr korrigiert mich, liebe Mitstreiter, er hat alle 4 Teile inszeniert. Was vielleicht auch ein bisschen die Konsistenz ausmacht, die wir vorhin angesprochen haben, dass eigentlich die Reihe an sich gut funktioniert, so als 4er-Paket. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Richard Donner hier bei jedem Film seine Handschrift aufgedrückt hat.
Also, ich möchte nicht in die Tiefe gehen, aber ja, also Richard Donner ist für mich, und der wird halt oft vergessen, aber ich finde, Richard Donner ist einer der besten und unterbewertetsten Regisseure Hollywoods. Der hat jetzt nicht nur Hits gemacht, aber der hat so viele tolle Sachen gedreht, wenn man sich das mal anguckt. Also nicht nur alle 4 Lethal Weapon Filme, sondern auch so Sachen halt eben wie zum Beispiel die Goonies oder den ersten Superman oder das Omen. Der ist ein ganz, ganz toller Handwerker gewesen. Und oftmals ist es ja so, dass wenn man Regisseure als Handwerker bezeichnet, dass es immer so ein bisschen was so Abwertendes hat. Das ist in dem Fall aber gar nicht so gemeint. Also Richard Donner ist für mich halt der dritte wichtige Mann im Bunde. Und ich halte Richard Donner sogar für noch wichtiger, was die Lethal Weapon-Reihe angeht, als Shane Black. Denn der hat so ein bisschen die Grund-DNA halt geliefert. Und wir werden vermutlich auch gleich feststellen, dass sich die Filme an sich ja schon so ein bisschen auch verändert haben, gerade in ihrer Tonalität. Und Shane Black war wichtig, gar keine Frage. Aber die Dreiheiligkeit von Lethal Weapon ist für mich Gibson, Glover, Donner.
Ja, ich finde auch, dass Richard Donner leider Gottes immer vergessen wird. Und als du das gerade gesagt hast, habe ich nochmal so im Kopf Revue passieren lassen. So, ach Moment mal, was hat denn Richard Donner nochmal? Ach ja, das Omen, das ist super. Ach, der erste Superman, der ist auch gut. Die Goonies ist auch fantastisch. Und auf einmal kommen dann die ganzen Filme wieder auf. Und du hast vollkommen recht. Also warum auch immer wird er häufig vergessen. Generell so finde ich, dass er als Regisseur häufig vergessen wird. Ne? Und nicht nur irgendwie in einem
Produzent.
Genre.
Also als Produzent war er auch unglaublich wichtig. Er hat als Produzent zum Beispiel auch die X-Men gemacht. Das heißt, diesen Superhelden-Hype, den wir jetzt gerade so hatten, ich meine, der ist ja im Abflachen, aber der wäre auch ohne Richard Donner und seiner Frau Laura Schuler-Donner nicht möglich gewesen. Und ein kleiner Fun-Fact, Kevin Feige hat sein Handwerk als Produzent auch bei Richard Donner gelernt.
Ja, das sieh mal her. Ja, du hast gerade von dieser quasi heiligen Dreifaltigkeit von Lethal Weapon gesprochen. Ich finde aber auch, man merkt hier ganz stark auch hinter der Kamera, also wo ja Richard Donner offensichtlich auch eher die Zeit verbracht hat, allgemein so, dass die Crew ja relativ beständig gewesen ist über alle vier Teile und dass sich da wirklich so eine Dynamik und eine Familiendynamik vor allem auch entwickelt hat, die wahrscheinlich auch maßgebend dazu beigetragen hat, dass diese vier Filme so gut von 1 bis 4 wirklich ein Niveau halten konnten. Aber eben, du hast die Elefanten im Raum schon angesprochen, Mel Gibson und Danny Glover, sie beide tragen diese Filme natürlich vor der Kamera. Und da ist es ja lustig, dass am Anfang, zumindest bei Mel Gibson, ganz andere Namen im Raum gestanden haben, weil er damals in den USA noch gar nicht so bekannt gewesen ist. Klar, er hatte diese Mad Max Filme in Australien, aber die waren in den USA damals noch nicht so ein großes Ding. Man hat da lieber andere bekannte Schauspieler gehabt, wie William Hurt, der war zum Beispiel mal im Gespräch. Bruce Willis hätte man sich auch vorstellen können, oder Patrick Swayze, dieser Name ist auch mal im Raum gestanden. Hätte aber jetzt so im Nachhinein, wenn man sich das so überlegt, weiß ich nicht, ob das gut funktioniert hätte. Ob das da wirklich auf diese vier Filme gekommen wäre, aber das ist ja auch immer schwierig zu beurteilen, so im Nachgang.
Naja, also der Einzige, der vielleicht noch jetzt von denen, die du aufgezählt hast, gepasst hätte, wäre komischerweise Patrick Swayze, weil du musst eben einen Charakter haben, der sich auch nicht so schade ist. Also im ersten Teil ist Mel Gibson natürlich ein ziemlich abgefuckter Charakter. Ich weiß nicht, welche Fassung ihr gesehen habt. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hatte damals die DVD-Fassung zu Hause, wo der erste Teil auch im Director's Cut dann drauf war. Und jetzt auf meiner Blu-ray-Box ist der nur in der Kinofassung da. Aber insbesondere im Director's Cut bekommt ja Mel Gibson noch einige Szenen mehr, die einfach nochmal zeigen, was für ein kaputter Charakter er überhaupt ist. Da sehe ich zum Beispiel ein William Hurt oder auch ein Bruce Willis nicht unbedingt so drin. Ich habe ihm das abgekauft, wenn er mit der Waffe dort sitzt und sich erschießen will. Oder wenn er immer noch komplett angesoffen morgens aufsteht und aussieht wie so ein, ja, wie jemand, der die ganze Nacht durchgesoffen hat.
Und seinen Knackarsch in die Kamera hält. Nee, was ich ja gehört habe, ist ja, wo ich aber nicht ganz sicher bin, ob das stimmt, dass er zur damaligen Zeit selbst etwas mit persönlichen Problemen zu kämpfen hat und es deshalb auch so überzeugend auf die Leinwand bringen konnte, diesen kaputten Charakter, aber eben da Irrtum vorbehalten, ob das wirklich stimmt, da bin ich nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, du sagst es, er hat das grandios gespielt. Also ich meine, jede Sekunde, wenn er da zu Hause weinend vor dem Bild seiner verstorbenen Frau sitzt und sich eine Kugel in den Kopf jagen will, den kauft man ihm einfach ab, diesen Charakter.
Ja, oder eben auch, also wie gesagt, habt ihr den Director's Cut schon mal gesehen?
Ich schaue mir eigentlich immer nur den Director's Cut an. Ich weiß, der hat unter den Fans so einen zwielichtigen Ruf, aber ich mag es einfach, möglichst viele Zeit mit diesen Figuren verbringen zu können. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter der Director's Cuts.
Und ich finde eben gerade diese Szene an der, war es eine Schule, wo er auf den Schützen zuläuft und bereit ist, sich zu erschießen. Oder auch eben, wenn er auf dem Dach steht und dann eben vom Dach runterspringt. Ich kaufe ihm diesen gebrochenen Typen einfach ab. So, und ich finde, in seinem Spiel merkt man auch jedes Mal, okay, diese Figur ist tatsächlich bereit zu sterben. Das habe ich zum Beispiel, weil wir ja gerade Bruce Willis in den Raum geworfen haben. Ich liebe Last Boy Scout, ich finde den Film super. Aber du merkst eben auch da, er spielt einen kaputten Typen, viel Alkohol, Familie ist im Arsch oder sowas. Aber bei Last Boy Scout bringt mir Bruce Willis nie das Ding rüber, dass er bereit ist für das, was er da gerade tut, zu sterben. Und das schafft eben ein Mel Gibson mühelos, wie ich finde.
Ja, der zweite natürlich wichtige in dieser Runde ist Danny Glover. Hingegen, der war ziemlich von Anfang an klar, dass er die Rolle übernehmen wird. Was in diesem Zusammenhang aber lustig ist, dass die Drehbuchschreiberlinge eigentlich gar keinen dunkelhäutigen Darsteller im Kopf hatten, als sie die Rolle geschrieben haben. Und als dann Danny Glover vorgeschlagen wurde, haben sie einfach so gesagt, ah ja, stimmt, eigentlich hat die Hautfarbe spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle bei dieser Figur. Man kann sie also auch mit einem dunkelhäutigen Schauspieler besetzen oder nicht. Und hat ihn dann mit Danny Glover besetzt, diesen Roger Murtaugh. Und was ja interessant ist, was sich dann in den folgenden Filmen ändert, in jedem glaube ich, dass im ersten Film auch diese Rassenkonflikte etc. überhaupt keine Rolle spielen. Es wird, glaube ich, mit keiner Silbe irgendwie erwähnt, dass jetzt da zwei unterschiedliche Hauptdarsteller unterschiedlicher Hautfarbe unterwegs sind. Im ersten Teil spielt es überhaupt keine Rolle.
Nee, das ist auch egal. Und
nee, eben, das fand ich eben auch erfrischend zu dieser Zeit, wo man ja auch immer noch diese Diskussion noch mehr hat als heute, wo es viel selbstverständlicher geworden ist, zum Glück natürlich auch hier betont. Aber ich fand das noch toll, jetzt beim Wiederschauen ist mir früher gar nicht so aufgefallen, aber eben, dass das damals einfach so als normal, wie es ja auch ist, in der Realität einfach angesehen wurde, das fand ich irgendwie schön, dass das bei diesem Film schon so gehandhabt wurde.
Was mich überrascht hat, oder worüber ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, aber dann war es klar, ich habe die komplette Reihe mit meiner Freundin geguckt und sie kannte die komplette Filmreihe nicht, hat auch eigentlich eine Abneigung gegen Mel Gibson, weswegen ich sie da auch ein bisschen überreden musste. Und wir haben uns auf jeden Fall den ersten Teil angeguckt und das war mir gar nicht so bewusst, weil ich mit Lisa Whippen aufgewachsen bin. Aber sie hatte noch mal den Einwand reingebracht. Sie wunderte sich, dass eigentlich erst in der letzten Szene die beiden wirklich Freunde werden. Und dass es im Endeffekt den ganzen Film, also die ganzen 127 Minuten sind es, glaube ich, es braucht, dass die beiden überhaupt diese Beziehung aufbauen. Und Lisa Whippen nutzt eben diese Zeit und sagt nicht, ach so, ja, ich gehe gerne angeln. Ja, ich auch. Ja, okay, dann sind wir jetzt beste Freunde. Sondern er versucht eben sehr, sehr lange diesen Konflikt aufrecht zu erhalten. Und selbst im Finale sagt ja noch irgendwann Mel Gibson, okay, du magst mich nicht, aber du musst mir jetzt vertrauen und dann kriegen wir das gemeinsam irgendwie hin. Und das finde ich eher ungewöhnlich, dass er sich so lange Zeit lässt, weil häufig sind solche Filme ja darauf ausgelegt, in der ersten halben Stunde können die sich nicht leiden, um dann eben zusammenzuwachsen, beste Freunde zu werden und dann geht's los. Und das finde ich, das macht Lisa Whippen doch ein bisschen anders.
Also der Podcast geht jetzt ungefähr eine halbe Stunde, deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, Kühne, Bodo, ihr seid jetzt meine besten Freunde.
Ja.
Egal, was alles davor schon passiert ist. Nein, es war ja ursprünglich, glaube ich, auch geplant, dass sie sich trennen am Ende des Films. Also das war so die erste Drehbuchidee, dass sie dann zusammenbleiben. Und da waren, glaube ich, schon Fortsetzungen angedacht. Aber ich würde da sogar etwas widersprechen, weil bei mir kommt der Turning Point, wo man merkt, jetzt sind sie wie so zusammengeschweißt, schon etwas früher. Klar, nicht, dass sie beste Freunde sind, das vielleicht noch nicht, aber dass sie schon eine Freundschaft beginnen aufzubauen, das kam bei mir schon früher im Film. Aber wir haben ja noch überhaupt nicht
ganz kurz, nicht falsch verstehen. Natürlich entwickelt sich diese Freundschaft. Aber guck dir vergleichbare Filme wie zum Beispiel Rush Hour an. Die haben am Anfang einen Konflikt, nur um dann relativ zügig klarzukommen, so, ah ja, gut, wir sind jetzt beste Freunde und dann ist das auch alles in Ordnung. Und natürlich bauen die das auf. Da gibt's ja dann auch diese Gespräche, wenn Danny Glover sagt, ich vertraue dir, wenn du dich jetzt einen Tag nicht versuchst umzubringen und sowas. Trotz alledem, dieses Bonding, was passiert, das ist im Finale oder das ist während des finalen Aktes, weil selbst kurz vorher, wenn die Tochter von Danny Glover entführt wird, er vertraut Mel Gibson dort noch nicht. Er sagt nicht zu Martin Riggs, okay, ich vertraue dir, dass du das schaffst, sondern er muss sich überreden lassen, dass eben der Plan von Martin durchgeführt wird. Und das kenne ich so nicht, dass ich einen Film, der so ein Buddy-Cop-Movie ist, so lange Zeit lässt, bis die beiden Figuren wirklich zueinander finden.
Also muss halt sagen, dass der erste Teil so ein bisschen, das er sät das halt eben, was wir dann im zweiten bis vierten Teil halt erntet.
Genau.
Und du hast schon recht, bei Rush Hour ist es relativ, ist mein Rush Hour ist eh komödiantischer gehalten. Aber zum Beispiel, wenn man es mal vergleicht mit Bad Boys. Bad Boys, da sind die Figuren sofort beste Kumpels und da wird einfach gesagt, pass auf, das sind zwei Typen, die sind Kollegen, die necken sich, aber die lieben sich eigentlich. Punkt. Und das ist gesetzt. Und bei Lethal Weapon ist es wirklich so, dass du da im ersten Teil wirklich erfährst, wie haben die sich kennengelernt, wie haben die sich angenähert. Und am Ende ist halt eben nicht nur, dass der Fall gelöst wird, sondern am Ende ist halt eben auch, dass du das Gefühl hast, okay, da ist es wirklich eine Freundschaft.
Soll ich trotzdem noch kurz für alle die oder die zwei, drei, die die Reihe nicht gesehen haben und trotzdem zuhören, noch die Handlung kurz zusammenfassen des ersten Teils?
Nee, bitte nicht. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben.
Du kannst ja mich schnell muten bei dir, dann mache ich das im Kurzdurchlauf. Es gibt ja auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ja, seien wir ehrlich, die Plots bei jedem Film sind ziemlich dünn, was diese Aufgabe jetzt ziemlich einfach macht, weil wir haben den Mordkommissionspolizisten Roger Murto, der gerade 50 geworden ist, der kriegt einen vermeintlichen Selbstmordfall einer Prostituierten, bekommt der zur Aufklärung. Ist die Tochter eines alten Vietnamfreundes, die sich da aus dem Gebäude gestürzt hat. Und parallel dazu lernen wir Martin Riggs kennen, den wir da schon angesprochen haben. Der arbeitet beim Drogendezernat. Seine Frau ist kürzlich verstorben, deshalb auch selbstmordgefährdet, was wir in diversen Szenen zu sehen bekommen. Er sitzt abends eben trinkend und weinend vor dem Foto seiner Frau und steckt sich eine Knarre in den Mund und möchte sich erschießen. Auf jeden Fall werden die beiden zu Partnern verknurrt, kommen einem Söldnertrupp, einem ehemaligen, auf die Schliche, die mit Heroin handelt und sich so eine goldene Nase verdient. Und diesen Fall klären die beiden zusammengewürfelten Sergeants Riggs und Murto dann auf und freuen sich dann nahtesnah im Laufe des Filmes an. Und wie Kühne gesagt hat, am Ende sind sie dann beste Freunde. Ich habe es vorhin schon angesprochen, was sehr eindrücklich ist, ist eben, dass auch nicht nur diese beiden Figuren oder Schauspieler durch vier Filme mit dabei sind, sondern auch ganz viele andere Darsteller, die wir da haben, wie zum Beispiel die ganze Familie von Murto. Wir begleiten eigentlich seine Kinder vom Kindergartenalter teilweise bis ins Erwachsenenalter durch die vier Filme. Wir haben in der Polizei den Captain, der immer vom Gleichen gespielt wird. Übrigens war das der Cousin, glaube ich, von Richard Donner, der da gecastet wurde. Und auch sogar die kleinste Nebenrolle mit der Polizeipsychologin zum Beispiel. Also ich finde das schon noch eindrücklich für so eine Filmreihe, dass die so lange mit den gleichen Leuten oder dass so lange die gleichen Leute Bock hatten, damit zu machen.
Nicht nur Bock, was man eben dabei merkt, Lethal Weapon schafft es einfach, auch die Familie beispielsweise, die kriegen keine große Rolle in dem Film, aber sie schaffen es, dass in den anderen Teilen ich auch mit denen mitfieber oder eben auch die lustigen Aktionen, die dann mit der Familie dann eben in Teil 2, 3 und 4, ich erinnere da an die Kondomwerbung. Mir macht das einfach Spaß, denen zuzugucken. Und wenn ich jetzt, weil du das gerade angesprochen hast, vergleichen wir das mal mit Bad Boys. Die Familie von dem Typen, die ist mir vollkommen egal. Ich habe nichts mit denen am Hut. Mir ist das scheißegal, was denen passiert. Und ich kann dir ja schon nicht mal mehr sagen, ob die in Teil 3 und 4 auch noch dabei waren. Aber hier eben, diese Familie wächst zusammen. Und um mal ganz, ganz kurz in Teil 4 zu springen, als dann diese Collage kommt mit den Fotos, wo dann die ganze Familie nochmal zu sehen ist, das ist ein schöner Moment. Ich gehe nicht so weit, dass ich irgendwie geweint habe, aber so einen kleinen Kloß im Hals, weil du weißt, ja okay, diese ganzen Leute, mit denen du jetzt wirklich vier Filme verbracht hast, vier gute Filme, das hatte mir einen kleinen Kloß in den Hals versetzt. Und das haben sie sehr, sehr gut geschafft, das einzubetten, weil es aber eben auch so eine normale Familie ist, ne?
Also ich finde das mittlerweile eine der sympathischsten Szenen im ganzen ersten Teil, wenn Riggs mit Murto nach Hause kommt und wir dieses Abendessen mitverfolgen können, weil die alle so nahbar und todsympathisch sind, alle, die dort an diesem Tisch sitzen, von der Kleinsten bis zu der Ältesten, die sich ja dann noch so in Riggs verliebt, oder die Teenager-Tochter, die etwas Ältere. Und das ist irgendwie so schön umgesetzt, dass man eben sich freut, auch in den kommenden Teilen diese Leute wiederzusehen und zu sehen, was aus ihnen geworden ist und wo sie hingehen. Jetzt bin ich gespannt, ob das dem kaltherzigen Stu auch so geht.
Keine Ahnung, ich habe es nicht geguckt, ich spule es mal vor. Nein, also ich finde bei Lethal Weapon, manchmal ist es sogar so, dass ich mir denke, ich habe gerade sogar ein bisschen mehr Spaß an diesen Dynamiken zwischen den einzelnen Figuren als an den Action-Szenen. Die Action-Szenen sind ganz toll, müsste ich überreden. Aber also nehmen wir mal einen Vergleich bei Bad Boys. Ich meine, Bad Boys ist eh ganz anders gelagert von der Tonalität her. Aber auch da gibt es ja Momente, wo die beiden Jungs da irgendwie mit den Familien interagieren. Und das ist halt so auf lustig getrimmt. Und bei Lethal Weapon ist das halt auch durchaus mal ein bisschen amüsant. Aber es wirkt so lebensnah. Du willst dabei sein. Du denkst, also ich denke mir ganz oft so, boah, ganz ehrlich, ich würde auch ganz gerne an dem Tisch sitzen, mit denen jetzt so Abendbrot essen. Das scheint echt gut zu sein. Also sowas hat sowas Liebenswürdiges. Alleine auch, wie halt Martin in dieser Familie mit aufgenommen wird. Ich glaube, ab dem zweiten Teil ist es ja sogar so, dass er seine Wäsche da vorbeibringt. Der kommt da rein, als wäre er, ist halt wirklich Teil der Familie. Und das kaufe ich denen auch ab. Und es gibt ja in späteren Teilen auch ein paar Schicksalsschläge. Das mit im dritten Teil mit der Waffe zum Beispiel. Oder unvergessen die Bombe auf dem Klo. Und das ist einfach toll. Also das ist vielleicht sogar das eigentliche Herzstück dieser Reihe. Die Dynamiken in der Familie Merton mit Riggs.
Also du triffst den Nagel auf den Kopf. Bei Lethal Weapon finde ich auch die Dynamik der Figuren, ob es jetzt Riggs und Myrtle sind oder wie die Familien agieren, um einiges interessanter als die eigentlichen Plots der Filme, weil mir ist jetzt aufgefallen bei der Sichtung und im ersten Teil fällt es mir besonders auf, aber später, eigentlich ist es bei allen vier Teilen, die versuchen, eine ziemlich große Geschichte zu nehmen. Es wird nur ums Wesentliche reduziert, aber an sich ist sind die Storys drumherum viel zu komplex für das, was diese Filme eigentlich sein wollen. Und in den meisten Fällen vergesse ich sogar irgendwelche Story-Elemente. Also du hast ja hier eben noch, dass diese Black Ops, die dann da diesen Heroinhandel machen, von irgendeinem General geleitet werden. Und irgendwie gehört auch Riggs mal dazu. Und ganz ehrlich, werde ich in einem Monat wieder vergessen haben, dass dem so war. Weil es ist nicht die Story, die uns bei Lethal Weapon hält. An sich ist es tatsächlich, es sind die Action-Momente. Aber in erster Linie ist es, glaube ich, die Interaktion der einzelnen Figuren. Und Stu, was du sagtest, ich stimme dir zu 100% dazu. Das macht manchmal sogar noch viel, viel mehr Spaß, dem zuzusehen, als der eigentlichen Handlung zu folgen. Ohne, dass ich diese Handlung jetzt schlecht reden möchte, aber ich finde, sie müsste nicht so komplex sein, ebenso wie im zweiten, im dritten und im vierten, wie sie eigentlich ist. Du könntest das Ganze viel einfacher machen.
Also die wird einfach so darum gestrickt, habe ich mehr so das Gefühl, dass eben die Dynamik im Vordergrund stand schon von Anfang an und man dann noch irgendeine Geschichte darum irgendwie schreiben musste. Beim ersten muss man immerhin sagen, dort sind sie ja wirklich an einem Fall dran, wo wir haben eine Tote und dann wird ermittelt und man kommt schrittweise irgendwie den Hintermännern auf die Spur. Bei den anderen Teilen, ist euch aufgefallen, geraten sie immer so per Zufall so auf die Spur. Am Anfang vom zweiten sind sie per Zufall da diesen Typen, oder verfolgen sie diese Typen, die da zu diesen Bösewichten-Diplomaten gehören. Im dritten Teil kommen sie zufällig auf die Spur der Waffenhändler und im vierten Teil fahren sie zufällig neben einem Sklavenschiff durch. Im ersten muss man sagen, dort hat es noch so eine.
Aber, pass auf.
Oh, der hat den Finger oben.
Jetzt kommt der Finger. Es gibt keinen schlechten Lethal Weapon-Film. Die sind alle gut. Aber tatsächlich, und das liegt, glaube ich, echt daran, weil ich den ersten zuletzt geguckt habe. Der erste ist nicht mein Favorit. Weil der für mein, das ist nicht mein Lethal Weapon. Also, ich finde das total unterhaltsam und gut gemacht und gut gespielt, gar keine Frage. Ist ein toller Film. Aber wenn ich an Lethal Weapon denke, fängt es bei mir halt so mit dem zweiten Teil an. Der erste Teil, der ist mir noch in Anführungszeichen zu düster, zu ernst. Ich meine, vielleicht beim zweiten Teil dazu ein bisschen mehr, dass ich immer so, also ich gucke mir den halt an, aber wenn ich auf einen Teil verzichten könnte, wäre es tatsächlich der erste. Weil der irgendwie
witzig,
nicht.
Witzig, sehe ich gar nicht.
Ja, ich weiß, ich stehe mir noch relativ alleine da. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Das ist kein schlechter Film, der ist gut. Das ist wirklich ein guter Film. Aber ich habe halt mehr Spaß, oder für mich ist Lethal Weapon mehr das, was dann im zweiten Teil passiert. Ich liebe den zweiten Teil, das habe ich gesagt, Teil 2 ist mein Favorit. Alleine, was Kubo gesagt hat, ist der Anfang. Wenn die einfach direkt anfangen mit dieser Verfolgungsjagd, ich liebe es. Ich finde das großartig. Und der erste Teil, der ist doch so ein bisschen so, ja, wir versuchen jetzt wirklich nochmal was Dramatisches zu erzählen und wir nehmen es alles sehr ernst, was ja absolut okay ist. Aber ja, ich sag's einfach mal, der erste ist nicht mein Favorit. Das ist nicht der Film, den ich, glaube ich, in der Reihe immer wieder angucken würde. So, jetzt habe ich gesagt.
Dann steige ich da direkt ein. Für mich ist der erste tatsächlich der Favorit. Ich finde den ersten am besten. Mir gefällt noch, dass hier die Action noch ein bisschen rougher ist. Sie ist mir, im zweiten geht's auch noch, im dritten und vierten ist sie mir ein bisschen zu comichaft, was aber wirklich nur eine kleine Randbemerkung ist. Teil 2 und Teil 3 haben für mich keine guten Bösewichte. So, die sind so austauschbar. Hier finde ich einfach, wie heißt der denn jetzt noch? Bin ich
hier? Mr. Joshua. Mr. Joshua, genau.
Den finde ich super. Den finde ich wirklich super als Gegner. Ich finde,
der war in der Alarmstufe Rot besser.
Ja. Und ich kann das aber nachvollziehen, weil, vielleicht auch so viel vorab, der zweite Teil, da tut sich relativ wenig. Es ist bei mir irgendwie nur so ein Gefühl, dass mir der erste am besten gefällt. Was ich aber spannend finde, was ich jetzt bei der Sichtung der kompletten Reihe gesehen habe, jetzt haben sich hier in der bei der neuen Sichtung haben sich die Teile ein bisschen vertauscht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je nachdem, wie gerade meine Stimmung ist oder auf was ich gerade Bock habe, kann es beim nächsten Mal auch passieren, dass auf einmal Teil 2 mein Liebling ist und dann erst Teil 1. Ne? Also ich finde, das wechselt dort immer mal ein bisschen. Aber ich mag dieses Roughe noch und eben, ich finde hier den Humor noch nicht ganz so überladen. Wenn wir eben dann zu Teil 2 und 3 und 4 springen, alleine mit Leo Getz. Ich finde den witzig, aber er bringt mich manchmal ein bisschen raus beispielsweise. Deswegen Teil 1 mein Highlight der Reihe.
Wenn es mir recht ist, ist das auch der einzige, also der erste Teil, in dem Rix nicht ständig irgendwelche Pranks auf andere macht. Also ab dem zweiten Teil wird es ja ganz, also fängt das ja so an, dass er Roger immer Streiche spielt und ihn hochnimmt. Teilweise muss ich sagen, also würde man das seinem besten Freund antun, dann in späteren Folgen. Also ich habe auch so das Gefühl, dass Rix hier auch noch diese Ernsthaftigkeit auch noch etwas mehr reinbringt als dann ab Teil 2, wo er dann auch schon so ganz arg in Richtung Comic Relief geht. Man hat noch genug ernsthafte Szenen mit ihm, dass es noch nicht überhand nimmt, sage ich jetzt mal. Ab dem dritten Teil werden wir dann noch drüber reden, wie ich dazu stehe, wie sie ihn dort darstellen. Aber vielleicht ist es auch das, dass er als Figur auch die nötige Dramatik reinbringt hier. Klar, wir haben eben im zweiten Teil auch noch die eine oder andere Szene, wo er etwas Schmerz empfinden darf und auch wieder diesen Martin Rix aus dem ersten Teil hervorholt, so dieser rachegetriebene Polizist, der dann auf alle Regeln scheißt irgendwie. Aber ja, ich fand es jetzt noch interessant, weil ich hätte die Theorie gehabt, wenn man nicht mit dem ersten Teil eingestiegen ist, kann man den gar nicht als Favoriten nennen. Aber Kühne, du hast diese Theorie bereits im Keim erstickt.
Wie gesagt, nochmal, also Teil 1 und 2 sind bei mir sehr, sehr ähnlich. Aber der erste eben, ich finde das Finale total geil. Ich finde diese Szene in der Wüste, finde ich auch immer, ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich habe den Film jetzt, was weiß ich, wie oft gesehen. Aber ich gucke mir das immer wieder an und finde das verflucht spannend, wie er dann da mit dem Scharfschützengewehr steht und sowas. Doch, also der erste gefällt mir persönlich am besten. Der verbindet für mich alles, was da zusammengehört. Ich verstehe aber Stu komplett, dass er sagt, das ist noch nicht mein Lethal Weapon, weil, ich weiß ja nicht, wollen wir langsam in Teil 2 reinspringen?
Ich würde gerne noch kurz was dazu sagen, was du jetzt gesagt hast. Ich finde aber, er hat am wenigsten denkwürdige Szenen. Er hat sie, du hast ein paar aufgezählt, von denen ich auch behaupten würde, die bleiben einem hängen. Die Wüste, die Folterszene, die haben wir gar nicht angesprochen. Dann natürlich die berühmt-berüchtigte Schlägerei am Ende gegen Gary Busey. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass die Fortsetzungen, egal wie sie qualitativ daherkommen am Ende, haben mehr denkwürdige Szenen, die einem so richtig gerade in den Kopf schießen, wenn man zum Beispiel hört Lethal Weapon 2 oder Lethal Weapon 3.
Ja, 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 wahrscheinlich hast du recht.
Was nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist.
Gehe ich auch nicht komplett mit. Teil 2 gebe ich dir recht, aber ich glaube bei Teil 4. Aber gut, reden wir gleich drüber.
Ja, gibt's doch was zum ersten Teil, oder? Wir können gerne weitergehen. Ja,
man kann auch sagen, dass nach dem ersten Teil der zweite kam.
Danke für diese elegante Überleitung, lieber Stu.
Ach so, nee, doch, eine Sache. Ich war jetzt gerade etwas überrascht, als ich nochmal die Zahlen überprüft habe. Der hat ja bei 15 Millionen Dollar pro Budget, hat er ja in Anführungsstrichen nur 65 Millionen eingespielt, gehört aber damit zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 87. Ich hatte irgendwie gedacht, dass der einen höheren Impact gehabt hätte.
Ja, du darfst das, pass auf, das goldene Wort hier ist Inflation.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also bei mir ist eine andere Zahl.
Aber gut, dann ist es immer noch in Anführungsstrichen nur das Vierfache.
Wo habe ich da die Einspielergebnisse? Hier bitte Musik einblenden.
Filmsender-Podcast mit Bodo. Und der Kühne ist auch dabei, der ist übrigens gerade nackt.
Das hättest du wohl gerne, mein Freund. Das hättest du wohl gerne.
120 Millionen habe ich, aber das wäre dann wohl inflationsbereinigt.
Oder halt global. Ich weiß nicht, wer ist das eine weltweit und das andere
ist. Ja, das kann auch sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall am wenigsten der ganzen Reihe. Aber trotzdem, bei 15 Millionen kann man da schon sagen, das ist ein Erfolg. Ja, und deshalb gab es 2 Jahre später eben eine Fortsetzung.
Who is it?
Police, open up.
How do I know you're the police?
After I shoot you through the door, you can examine the bullet. Open up.
Mel Gibson. Danny Glover.
Come on, let's go, Raj.
Oh, no, we shouldn't. Let's go.
Come on, Raj. Don't be a killjoy.
Oh, come on, we're back.
We're bad. You're black. I'm mad.
Come on, man.
Hey, listen. If we're going, shouldn't I have a gun?
No.
Now, get ready for something lethal.
I'm surprised you haven't heard about me. You know, I got a bad reputation. I mean, sometimes I just go nuts like now.
Because the magic
gun
is back.
Mark, not the window. No.
Lethal Weapon 2. This time, they're not taking any crap.
Ja, und schon beim zweiten Teil sind die meisten der Beteiligten des ersten Teils zurückgekommen, auch Shane Black, wobei seine erste Drehbuchversion war den Machern dann zu düster, weshalb sie den Drehbuchdoktor oder Drehbuchumschreiber reingeholt haben. Du lachst jetzt, ja?
Ja, erzähl erstmal weiter. Ich komm da
Jeffrey Boehm, den haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt. Der hat dann den Humor reingebracht, was ich ja witzig finde, auch schon beim ersten Teil, weil man ja immer Shane Black so mit diesem Humor in Verbindung bringt, wenn es um diese Body-Dynamik geht und so weiter und so fort. Aber anscheinend war da ein anderer hauptsächlich dafür verantwortlich. Aber ja, ich möchte wissen, was dich so erhält, lieber Kühne.
Also, mich würde interessieren, wie das Originaldrehbuch von Shane Black aussah, weil je älter ich werde und wie gesagt, ich habe den als Kröte geguckt und fand das super alles, mir ist jetzt erst wieder aufgefallen, auch eben im Zuge dessen, dass meine bessere Hälfte mitgeschaut hat und sie guckte mich irgendwann an und sagte, also sag mal, so lustig ist es irgendwie gar nicht, was wir hier sehen, das ist richtig dramatisch, das ist richtig düster und als ich mir dann auch selber darüber Gedanken gemacht habe, weil ich eben so mit diesem Film aufgewachsen bin durch die ganzen Jahre, muss ich sagen, den zweiten finde ich richtig hart. Also ich finde, der hat ein richtig düsteres Drehbuch und nur weil eben Riggs und Myrtle irgendwelche Sprüche bringen, kommt der eben nicht ganz so düster rüber. Aber die einzelnen Faktoren, die im zweiten Teil passieren, ich finde wirklich heftig. Und deswegen würde mich mal interessieren, was sich Shane Black überlegt hat, wie der das hätte noch düsterer machen wollen. Deswegen musste ich gerade etwas lachen.
Also ich glaube ja tatsächlich, dass der Film, der ultimative Shane Black-Film ist, gar nicht Lethal Weapon ist, sondern Tödliche Weihnachten. Weil der alles das hat, was Shane Black-Filme auszeichnet. Er hat Weihnachten, also kein Shane Black-Film ohne Weihnachten. Ich meine, ne, es muss sein. Er hat ein Duo, ein ungleiches, was zusammen sich finden muss. Er hat Action-Szenen und er hat diese komödiantische Buddy-Ästhetik oder nicht Ästhetik, aber diese Formel. Und ich würde wirklich sagen, dass für mich Tödliche Weihnachten mehr Shane Black-Film ist als Lethal Weapon. Weil ich glaube, dass dieser Jeffrey Boehm da auch wirklich viel mit reingesteckt hat. Und man sieht ja auch, wie sich die Reihe entwickelt hat. Und die hat sich ja durchaus von, nicht komplett, aber durchaus von Shane Blacks Ursprung entfernt. Und ich mag den zweiten am liebsten, weil, genau wie, also ich finde das auch, der zweite ist wirklich, der ist hart. Das ist der härteste Teil der Reihe. Aber zum einen ist er trotzdem auch wirklich amüsant. Du hast diese Dynamiken, die wirklich wunderbar funktionieren. Er hat für mich, er hält sich halt nicht mit Nebensächlichkeiten auf so richtig. Also wie gesagt, er fängt direkt an mit dieser Verfolgungsjagd. Er hat, und da würde ich widersprechen, ich finde, er hat total tollen Gegenspieler. Hat einmal diesen alten Nazi aus Südfrankreich, wollte ich schon sagen, aus Südafrika, und diesen Henchman.
Diplomate Community.
Genau. und dann hat er auch so Schicksalsschläge, also dass ja auch da die neue Freundin von Riggs auch, wir dürfen hier spoilern.
Ja, logisch.
Die auch stirbt. Der hat tolle Actionsequenzen, deswegen ist für mich der zweite Lethal Weapon-Film wirklich mein Favorit. Das ist der Film, wenn ich mir einen aus der Reihe ausgucken müsste, den ich jetzt gucken möchte, wäre es immer der zweite.
Das stimmt, das ist wahrscheinlich auch den ich am meisten gesehen habe jetzt im Endeffekt. Der auch so Szenen hat, die man sich auch sonst mal so reinziehen kann, so wie eben die Eröffnungssequenz, die du vorhin angesprochen hast, Stu mit dieser Verfolgungsjagd und so weiter. Was ich noch auf dein Einwand sagen wollte, Kühne, wegen der Düsterheit, vielleicht ist einem das als Kind auch noch nicht so aufgefallen, weil einem die Thematik, die ja hier aufgegriffen wird mit der Apartheid, vielleicht als Kind noch nicht so bewusst war, was das eigentlich genau bedeutet hat damals. Und das war ja noch hochaktuell. Und der ganze Rassismus, der schwingt ja permanent mit hier im Film. Ich spiele da auch auf die Familie von Murto an, als die in der Nacht überfallen wird von diesen maskierten rechtsextremen Südafrikanern, die ja wirklich zum Kotzen sind, diese Typen.
Das ist so eine heftige Szene, ne? Das musst du dir mal überlegen. Die fesseln die den Murto und seine Frau dort und sagen: Ich würde durchdrehen, weil du keine Ahnung hast, was ich mit deinen Kindern getan habe. Und wir als Zuschauer können uns natürlich irgendwo erahnen, dass die nichts getan haben. Aber auch da, meine Holde zu Hause sagte nur, die haben doch jetzt nichts mit den Kindern gemacht, oder? Und das, finde ich, ist so eine knüppelharte Szene. Die war wirklich wie so ein Schlag im Bauch. Die wird ja sehr schnell wieder aufgelöst, aber diese Idee dahinter finde ich unfassbar.
Und deshalb hast du vielleicht auch gemeint, dass die Bösewichte wirklich auch bedrohlich wirken, weil du kommst nicht an die ran. Die können einfach machen, was sie wollen, ziehen irgendwas durch und ihnen sind eigentlich die Hände gebunden. Was dann leider so etwas ins Nichts führt am Ende.
Ja.
Das wird ja dann nicht sehr schön gelöst, sage ich jetzt mal.
Es hat ja am Ende keine Bewandtnis, ne? Also immer wenn die da stehen mit diplomatischer Immunität, ja, am Ende wird er trotz alledem erschossen. So. Und
ja, aber es ist so ein geiler Moment, wenn er da steht. Weißt du, Riggs wird halt wirklich totgeschlagen fast. Ja. Also der sollte ja, glaube ich, ursprünglich im Originalskript auch sterben. Und der ist zusammengeschlagen, das Stückchen Fleisch. Ja. Und dann steht dieser alte Sack da mit seiner komischen Brieftasche, sagt so: Immunität, diplomatische. Und dann siehst du nur, wie Danny Glover zielt und ihm einfach wirklich in den Kopf ballert. Es war so ein Genugtuungsmoment. Super, ich liebe diesen Moment.
Und genau deshalb stört es mich auch nicht. Weil es so eine Genugtuung ist, aber es macht eigentlich keinen Sinn, wenn du denkst, dass sie dann einfach damit davonkommen am Ende.
Ey, ob das jetzt Sinn macht oder nicht,
hupen. Ja, eben, das meine ich ja. Ja, das meine ich ja. Das ist ja der Witz zum Ganzen.
Der ganze Film ergibt keinen Sinn. Ganz ehrlich, da müssen wir auch sagen, warum sind die noch Cops, wenn die jedes Mal bei den Einsatz haben, die halbe Stadt verwüsten. Ne? Also.
Man sollte auf jeden Fall kein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn sie selbst das Gesetz übertreten oder zumindest irgendwas veranstalten, wofür sie mindestens suspendiert werden sollten.
Übrigens, Shoutout an die Polizeipsychologin, die es wirklich ganz lange versucht.
Ja, aber eben auch das, was mit den Kollegen passiert, dass die ja einfach die komplette Polizeieinheit, wo Riggs und Myrtle in diesem drin sind, einfach konsequent umbringen. Ne, und eben auch nicht davor zurückschrecken, dann eben die neue Freundin von Riggs dann auch zu töten und sowas. Also Lethal Weapon 2 muss man eins lassen, der hat richtig Eier. Das einfach so im Mainstream so in dieser Art durchzuziehen. Ich glaube, heute würde irgendwo eine Kritik kommen, dass es doch schon ziemlich, ziemlich hart oder zu düster wäre, um so richtig ins Mainstream reinzugehen. Keine Ahnung, also könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, also der ist wirklich, also ich habe den geguckt damals als Jugendlicher und war damals schon echt überrascht, wie brutal der ist, aber auch, ich hatte dann immer das Gefühl, es geht halt eben auch um was. Und vor allem, weil halt Riggs und Murto wirklich Freunde sind, ging es mir auch nahe. Also es hätte nicht so funktioniert und nicht so gewirkt, wenn es halt nicht den ersten Teil gegeben hat.
Ja, genau.
Wie gesagt, der erste Teil, der sät das und wir ernten das jetzt im zweiten Teil. Und ich finde das halt so unglaublich toll, immer die ganzen Szenen, das gehört ja auch zu Weapon Up im zweiten Teil dazu, dass Murto sich Sorgen macht um Riggs, weil Riggs irgendwo fast totgeprügelt wird oder totgeschossen wird oder totgefoltert wird. Und dann muss immer Murto kommen und ihn dann quasi retten. Und oder die beiden retten sich gegenseitig. Und das finde ich halt wirklich, das funktioniert einfach. Und dann noch die Dynamik mit der Familie, die auch wieder drin vorkommt. Leo Getz ist jetzt auch dabei. Und ich muss sagen, Leo Getz ist im zweiten Teil, funktioniert der für mich wunderbar. Einfach wunderbar. Joe Pesci, ganz ehrlich, jetzt wo ich drüber rede, ich habe jetzt gerade echt Bock, euch zu sagen, wisst ihr was, macht den Rest alleine, ich gucke mir jetzt den zweiten Teil. Mhm.
Ja, der geht eigentlich immer, das ist schon so.
Ja, der ist wirklich fantastisch, ne? Also, aber was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Der zweite funktioniert so gut, weil die das im ersten Teil eben auch so lange aufgebaut haben. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob heute sowas nochmal so funktionieren würde, dass du eben einen ersten Teil hast, wo es eben sehr, sehr lange braucht, damit sich die Charaktere dann irgendwo finden, damit sie sich verstehen. Aber es ist notwendig, damit diese Filmreihe so wunderbar funktioniert. Und auch da als Kröte.
Ich sag mal so, im ersten Teil von Transformers dauert es ja auch lange, bis Shia LaBeouf und Optimus Prime Freunde werden.
Ich überlege gerade tatsächlich, dir die Freundschaft zu kündigen. Es ist natürlich ein interessanter Punkt zu sagen, ich habe den zweiten Teil als Kröte als erstes gesehen und fand ihn da schon sehr, sehr gut. Ich kann dir aber nicht mal mehr sagen, wie es damals auf mich gewirkt hat. Ne? So jetzt rückblickend betrachtet, sage ich, okay, der erste Teil ist wichtig, um das alles dann irgendwie nachzuvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob damals der 10-, 11-jährige Kühne das Gleiche gedacht hat. Ich glaube, dann fand er einfach nur die Action und die Sprüche cool.
Also ich kann es dir sagen, als jemand, der es ja auch als erstes gesehen hat, für mich hat das wunderbar funktioniert, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Ich würde sogar behaupten, du bräuchtest den ersten Teil gar nicht. Gut, du hast dann Verweise wie zum Beispiel den Tod der Frau, das ja auch noch ein Gespräch ist zwischen Riggs und der Frau von Murtaugh, was ich auch sehr schön gefunden habe. Was eigentlich dann auch wieder reicht, dass du gar nicht wissen musstest, wie das genau im ersten Teil ausgesehen hat. Der erste Teil, wenn man den dann als zweites erst sieht, dann öffnet es einem so die Augen ein wenig, dass man sagen kann, das haben sie damit gemeint, aber ich behaupte, es bräuchte den ersten Teil gar nicht unbedingt, damit dieser Film funktioniert. Und wir sind ja eigentlich das Beste.
Also ich muss halt auch sagen, ich habe halt auch den dritten zuerst geguckt und auch da war relativ schnell klar, irgendwie kriegst du es auch mit, hey, das sind echt gute Kollegen, gute Freunde, die sich zwar andauernd necken, aber trotzdem, die haben eine Chemie, die haben eine Dynamik, die haben ein vertrautes Verhältnis miteinander. Ich glaube halt, wenn du den ersten Teil gesehen hast, geht es nochmal ein bisschen tiefer. Aber ja, ich gebe dir auch recht, du brauchst ihn nicht zwangsläufig.
Im Übrigen, hier ist jetzt ein Punkt, den ich dem zweiten Teil irgendwie nicht verzeihen kann. Ich finde diesen Twist total bescheuert, dass der eine Henchman, wie heißt er noch?
Adolf. Forstead.
Dass der später dann eben offenbart, ach so, Riggs, ich habe deine Frau umgebracht. Und das finde ich so blöd, weil ich finde, das ist komplett, die wollten da eben eine Verbindung schaffen, die es gar nicht gebraucht hätte, weil die Rache, die später der Riggs eben dann durchführen möchte, die kannst du schon daher nehmen, dass sie gerade eben seine Freundin umgebracht haben und ihn auch töten wollten. Aber dass dieser jetzt eben auch noch für den Tod von Riggs Frau verantwortlich ist, das hat mich richtig gestört. Ich fand das richtig doof.
Also es ist nicht das Eleganteste, das auf jeden Fall, aber ich finde, es gibt halt nochmal Riggs nochmal so ein bisschen Antrieb und ich muss auch sagen, ich finde es ganz gut, dass sie das einfach jetzt auch so abgehakt haben. So, das ist abgehakt. Das mit der Frau ist jetzt abgehakt. Das finde ich ganz gut für die späteren Teile. Deswegen, ich kann verstehen, was du meinst, aber mich hat es nie so gestört.
Es war unnötig, aber es war nicht störend, würde ich jetzt mal sagen, so für mich.
Ich finde einfach, das Tragische an der Figur von Riggs ist ja eben auch, er konnte ja nichts machen. Es hieß ja im ersten noch, dass sie bei einem Unfall gestorben ist. Und jetzt ist es eben so, ja, Riggs, eigentlich bist du dafür verantwortlich, weil du als Cop etwas getan hast und irgendwie gefällt mir das nicht. Also, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich möchte es auch gar nicht höher legen, als es dann oder irgendwie dem eine tiefere Bewandtnis zutragen, als es dann tatsächlich so ist. Aber mir ist jetzt wieder aufgefallen bei der Sichtung, das hatte mich wirklich gestört. Ich fand das richtig dumm.
Ich finde, es nimmt die Verantwortung von ihm weg, weil er hat sich ja Vorwürfe gemacht, dass er nicht da war, um sie abzuholen. Und sie deswegen diesen Unfall gehabt hat. Und jetzt erfährt er ja, dass es keinen Unterschied gemacht hätte, weil wenn er dort gewesen wäre, wäre er ebenfalls tot jetzt, oder? Also, ob jetzt das besser ist im Endeffekt, sei jetzt mal dahingestellt. Also, ich fand es jetzt nicht störend, aber du hast recht, es hätte es überhaupt nicht gebraucht, weil, ja, und ob jetzt die Geschichte...
Es gab genug Gründe, warum Rick später in den Rage-Modus geht.
Das stimmt, das unterschreibe ich. Es war unnötig, mich hat es irgendwie nicht gestört, keine Ahnung.
Also ich finde es halt gar nicht so unnötig, weil, wie gesagt, ich finde gerade das mit diesem Rage-Modus, das machte für mich dann mehr Sinn. Also weil er ja wirklich nochmal diesen Antrieb hatte, okay, dieser Arsch ist halt daran schuld. Und, ich wiederhole mich, ich finde es halt gut, dass es abgehakt worden ist. Das ist halt jetzt erledigt und wir müssen jetzt nicht die tote Frau noch die dritten und vierten Teil mit rumschleppen.
Ja, Moment, stopp. Im vierten wird sie aber da aber nochmal richtig... Da wird es aber nochmal richtig thematisiert.
Ja, klar, aber das ist halt, ich finde, im dritten und vierten Teil ist es ein anderer Riggs. Der ist nicht mehr selbstmordgefährdet, der ist einfach nur dumm. Was er, würde ich sagen, er ist Risiken gegenüber ein bisschen zu inflationär eingestellt, sage ich mal. Aber es ist, ich finde, der Riggs in 3 und 4 ist nicht mehr der Riggs aus Teil 1.
Darauf kommen wir sicher gleich noch zu sprechen. Was ich noch fragen wollte, auch im Zusammenhang mit Riggs, Sie haben es schon gesagt, er hätte ja eigentlich ursprünglich sterben sollen. Wie seht ihr das jetzt im Nachhinein? Wobei eigentlich sich die Frage schon erledigt, weil ihr gesagt habt, ihr seid beide Fans der Reihe und ihr findet keinen Film wirklich schlecht, beziehungsweise irgendwie ist das Schlechteste hier in dieser Reihe gut. Aber was hättet ihr davon gehalten, wenn Riggs jetzt im zweiten Teil gestorben wäre und es jetzt die Teile 3 und 4 nicht gäbe?
Dann würden wir diesen Podcast jetzt nicht machen.
Dann hättest du eben zwei sehr gute Filme gehabt. Ne? Also auf der einen Seite bewundere ich immer Filme, die eben auch die Eier haben zu sagen, okay, ich habe eine abgeschlossene Geschichte. Wobei mir eben Lethal Weapon immer so ein bisschen die Illusion gibt, können einen neuen machen, müssen sie aber nicht. Also es war nie ein offenes Ende, es gab nie wirklich offene Fragen. Die einzelnen Familienzwiste wurden in irgendeiner Art und Weise geklärt und so. Aber natürlich, wir haben danach noch zwei gute Actionfilme bekommen. Ich find's okay. Wenn er aber gestorben wäre, hätte ich es der Tonalität selber, wäre es durchaus logisch gewesen, wenn Riggs gestorben wäre. So. Bin natürlich glücklich, dass es nicht passiert ist.
Wollen wir in dem Fall zum dritten übergehen? Oder gibt's noch was zum zweiten zu sagen?
Ja, zweiter voller Erfolg noch, ne?
Ja, der hat dann 228 Millionen eingespielt, so wenn es mir recht ist. Ja, genau. Und
bei 30 Millionen Budget.
Ja, kann man schon mal eine Fortsetzung machen, ne?
Ja, aber worauf wir eben noch gar nicht so wirklich eingegangen sind, auch im ersten Teil irgendwie nicht, die Action-Szenen selber, die sind natürlich fantastisch in dem und die Stunts, die sie dann da machen und die Bilder.
Ich liebe einfach die komplette Szene mit der Badewanne.
Die Toilettenszene, wenn er auf dem Klo sitzt mit der Bombe darunter, ist ja absolut fantastisch. Ich finde das Bild so geil, wenn die das Haus auf den Stelzen kaputt fahren.
Das haben sie sogar dann nochmal übernommen bei GTA 5, glaube ich sogar. Da gibt es eine Mission, da musst du genau dasselbe
Stimmt,
machen.
Stimmt, ja. Genau, das Haus da des Tennislehrers war das, glaube ich.
Ja, genau.
Und auch diese Szene, wenn der Wagen aus dem Container rausfährt und dann das Geld dann da raus. Also der zweite, der hat schon richtig ikonische Szenen, wie ich finde.
Also ich kann mich halt wirklich beim zweiten an mehr Szenen erinnern als beim ersten.
Ja, ist so. Ich glaube, der zweite hat vielleicht von allen Teilen die ikonischsten, behaupte ich jetzt mal.
Ja, der Bodo spielt jetzt den Trailer zum dritten Teil ab. Dann geht der Onkel Stu mal eben kurz sich ein Bier holen und dann reden wir über den dritten Teil.
I'm thinking we should cut the blue wire.
Hey, wait!
What?
Not what I'm thinking.
What, do you think maybe the red?
No. I'm thinking that it's 8 minutes and 42 seconds. We can go upstairs, wait for the bomb squad, and have a cappuccino.
Rog.
Yeah.
Grab the cap.
They're back.
Lethal Weapon 3.
You have the right to remain unconscious. Anything you say ain't gonna be much. Back to bed.
3 Jahre nach Lethal Weapon 2, also 1992, ist dann Lethal Weapon 3 rausgekommen, oder wie es auf Deutsch auch heißt, Brennpunkt LA, die Profis sind zurück, Lethal Weapon 3.
Vielen Dank, dass du das ansprichst. Ich finde, das ist einer der dümmsten deutschen Filmtitel, die es gibt. Weil der zweite Teil hieß ja schon in Deutschland, glaube ich, anfangs nur Brennpunkt L.A. Also der erste hieß, glaube ich, Lethal Weapon 2 Stahlharte Profis, der zweite Brennpunkt L.A. und der dritte dann Brennpunkt L.A. Die Profis sind zurück. Ich weiß nicht, also die liefen auch damals so, standen so zumindest in der Fernsehzeitung. Ich glaube, jetzt ist aber, glaube ich, Konsens, dass sie Lethal Weapon 1, 2, 3, 4 heißen, oder?
Ja, das sollte lange schon so sein. Aber Lethal war halt, man merkt es schon, schwierig wahrscheinlich so für nicht Englisch-Muttersprachler zu verstehen, also
ich weiß,
was es bedeutet.
Damals in der Schule wussten auch viele nicht, was das bedeutet und dachten, es hat was damit zu tun, wegen Lethal, also das heißt so viel wie Little. Wenn halt eben noch im Englischen nicht so ganz mächtig bist, ist Lethal auch ein seltsames Wort.
Lethal Weapon, wie es auch gerne genannt wurde. Genau, der Film hatte nochmal 5 Millionen mehr Budget als der letzte, 35 Millionen gekostet, nochmal mehr eingespielt, 322 Millionen. Und ja, wir haben natürlich wieder die üblichen Verdächtigen zurück, Riggs und Murtaugh. Und ich nehme jetzt hier schon mal was vorne weg, was bei mir passiert ist bei diesem Film. Der galt lange als mein Lieblingsteil. Es war auch der erste, den ich mir selbst gekauft habe. Den habe ich damals auf dem Flohmarkt gekauft irgendwo für, weiß doch nicht, irgendwie 5 bis 10 D-Mark wahrscheinlich damals noch. Und ja, ich habe den geliebt, weil er natürlich so für einen Jungspund wahrscheinlich auch der lustigste ist, irgendwie mit den meisten Slapstick-Momenten, sage ich jetzt mal. Aber jetzt beim erneuten Sichten ist der Film bei mir definitiv unten durchgegangen. Und ein großer Grund ist bei mir halt einfach die Figurenzeichnung von Riggs, weil der hier definitiv nur noch zur Witzfigur degradiert wird. Ein draufgängerischer Trottel, Idiot, der sich wirklich nichts mehr überlegt, einfach nur noch drauflos und ständig K.O. geht irgendwie und im Zeugs herumstolpert. Also ich erkannte die Figur, die da mal aufgebaut wurde mit dem ersten Teil und mit dem zweiten Teil, diesem ganzen Sarkasmus und mit diesem Spitzbübischen, das damals noch relativ charmant war, hier von mir aus gesehen alles kaputt ging. Und ja, die Diskussion ist eröffnet. Ich fand es katastrophal.
Wenn ich an Lethal Weapon denke, wenn du mir den Titel nennst, Lethal Weapon, das erste, woran ich denken muss, ist das Filmposter vom dritten Teil. Weißer Hintergrund, Gibson und Glover stehen da mit ihren Knarren und in der Mitte ist Joe Pesci als Leo Getz, ja? Das ist erst, woran ich denken muss. Und ich das war der erste Teil, den ich geguckt habe, mit großer Begeisterung. Ich fand den immer ganz, 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 ganz toll. Da gibt's auch immer noch Momente, die ich ganz großartig finde. Allein der Anfang mit der Bombe und dem Kater, großartig. Und dann habe ich ihn vor Jahren nochmal geguckt. Und ich dachte mir, was ist denn los? Warum macht der mir denn keinen Spaß? Also, er macht mir schon Spaß, aber nicht so viel Spaß wie der zweite. Dann habe ich ihn jetzt vor einiger Zeit nochmal geguckt und ich fand ihn dann nicht mehr ganz so schlimm. Aber es geht mir ähnlich. Mit 14, 15, glaube ich, fand ich den super. Dann hätte es mich nachts wecken können, Lethal Weapon 3, ich sagte sofort, auf jeden Fall, bin ich dabei. Ich muss aber sagen, das mit Riggs finde ich gar nicht so schlimm. Also ich gebe dir da recht, das ist ein anderer Riggs, der ist, Trottel würde ich jetzt nicht sagen, aber ist ein anderer Typ. Ich finde das immer noch unterhaltsam. Aber irgendwie ist es alles eine Spur zu drüber. Es ist alles irgendwie ein bisschen zu viel. Leo Getz im zweiten Teil hat wunderbar funktioniert. Jetzt ist einfach zu viel Leo Getz. Du hast mit Rene Russo und Lorna Cole eine sehr gute neue Figur. Aber dann gibt es halt so eine Szene, wo sie mit Riggs so einen Wettkampf macht. Wer kann die Typen besser verprügeln und wer hat danach die besseren Narben zum Vorzeigen? Das funktioniert irgendwie alles ganz gut, aber ich weiß nicht mehr warum, vielleicht einfach, weil ich älter, reifer und einfach dummer geworden bin. Ich bin da so auch wirklich bei dir. Der hat bei mir von allen Teilen am meisten verloren, tatsächlich. Ohne, dass ich sage, das ist ein schlechter Film. Also ich gucke mir den immer noch gerne an, so ist jetzt nicht. Aber wenn ich vergleiche, wie toll ich den damals fand, ist der echt abgesackt bei mir.
Vielleicht war ich auch enttäuscht, weil Kühne, du ja im Vorfeld schon mal gesagt hast, so viel verrate ich jetzt schon mal, als wir da Nachrichten ausgetauscht haben. Der dritte hat sich bei dir rehabilitiert und da war ich glücklich, als ich das gelesen habe, weil der dritte bei mir auch immer so einen hohen Stellenwert hatte. Ich habe ihn jetzt jahrelang nicht gesehen und habe mich wirklich gefreut, nach dem zweiten direkt den dritten zu schauen. Und mein Gott, eben da war es dann wirklich so, was ist denn das? Aber eben, ich überlasse gerne dir das Wort.
Der dritte hat, glaube ich, das Problem, dass das ist so ein klassischer Film, der ist jetzt eine Komödie. So, da ist wenig Düsteres drin, was die ersten beiden auszeichnet. Die Action ist bei weitem nicht mehr so hart. Auch wenn die Thematik hier und da mit den, wenn der Jugendliche da erschossen wird und sowas. Aber das ist alles nicht mehr so düster. Also wir sind jetzt irgendwo da gelandet, wo wir in einer Komödie sind. Und das habe ich dem Film lange vorgeworfen. Mir war da ein bisschen zu viel. Das war, was du sagtest, du, das war ein bisschen zu albern. Ich habe ihn jetzt aber eben, wie gesagt, mit meiner zu Hause geguckt. Und die hatte richtig Spaß mit dem Film. Und dann ist mir aufgefallen, ja, wenn ich mich drauf einlasse und eben nicht diesen düsteren Unterton erwarte, hat der tolle Actionsequenzen, also die Verfolgungsjagd mit dem Panzerwagen oder dann später auch mit dem Motorrad, finde ich super. Die Gags funktionieren für mich hier am besten, weil hier die Tonalität ist, dass eben diese Gags auch funktionieren. Also zum Beispiel dieser Running Gag mit dem Rauchen zum Beispiel. Wenn er dann immer irgendwie Hundekeks oder sowas isst. Das hätte im zweiten Teil nicht funktioniert. Da bin ich voll und ganz bei dir, Bodo. Das ist nicht der Rick, den wir aus Teil 2 kennen und erst recht hier aus Teil 1. Aber meine Erklärung dafür ist, der Rick ist scheiße sympathisch. Er bekommt ja auch eben dann Lorna, die neue Polizistin im Bunde. Er bändelt ja auch mit ihr an. Und meine Theorie ist, den Rick, den wir jetzt hier sehen in Teil 3, ist eigentlich der Rick, der er war, bevor seine Frau gestorben ist. Ein sympathischer, lustiger, netter Dude, der vielleicht ein bisschen
ist. Ist er denn wirklich so sympathisch? Hast du mal gesehen, was der alles anstellt hier im Film?
Man kann darüber streiten. Also du hast ja schon gesagt, gerade diese Streiche, die er Murtaugh immer wieder spielt, das bin ich ehrlich, also in der Realität wäre das nicht mein bester Freund. Das auf jeden Fall. Aber in der filmischen Welt, finde ich, ist es okay. Funktioniert das für mich.
Also ich finde aber auch mit den Streichen, es ist ja jetzt nun mal so, also ich finde es zum Beispiel in Teil 4, finde ich schlimm. Also da ist es ja wirklich Mobbing, was er da macht, dann, wenn er das Foto dann eben seit Monaten immer wieder dahin hängt.
Mit und versuchter Mord.
Ja, auch das. Aber mit dem Gummibaum. Also, doch, das ist der dritte mit dem Kondom-Werbespot und dem Gummibaum, ne?
Ja, ja. Ich weiß nicht warum, aber der dritte Teil hat den einen Satz, der sich bei mir festgesetzt hat, wenn er da sitzt mit dem Sandwich und deine Tochter sagt, du isst Flipper. Nein, Papa, nicht Flipper essen. Ich weiß nicht warum, aber hat sich so
festgesetzt. Das war beim zweiten, ne? Deshalb gibt es ja noch die Diskussion, wenn sie dann mit Leo in da diesen Sandwichladen gehen und der dann sagt, ich habe Thunfisch, ich esse keinen Thunfisch. Und dann sagt der Murto doch noch so, hey Leo, essen Sie den Thunfisch nicht? Und der sagt, das ist ja das, was ich sage.
Die Kondomwerbung ist auch in Teil 2. In Teil 3 ist sie doch Schauspielerin, wo er dann diesen Überfall dann da vereitelt. Aber tu doch nichts zur Sache. Also ich finde die Gags, die funktionieren hier noch. Wie gesagt, im vierten ist es ganz klar was Mobbing. Aber hier, das kann ich noch nachvollziehen. Also ich weiß selber, irgendwie mit meinem Freundeskreis, wir ziehen uns auch an jeder Ecke und Enden irgendwo auf.
Auch gerade nachdem du einen 15-Jährigen erschossen hast im Dienst und damit haderst, wirst du ihn am nächsten Tag dann gerade wieder...
Aber die Szene auf dem Boot finde ich wirklich toll. Weil so kann ich mir das vorstellen. So, er zieht ihn auf dem Boot nicht auf. Er versucht ihn aus dieser Misere rauszuholen. Er geht dahin und Myrtle möchte ihn ja in einer Tour dann entweder angreifen, zieht ja sogar noch seine Waffe oder so und da verarscht er den nicht.
Ja, da nicht.
Da ist Rick wirklich einmal.
Aber Rick ist ja so, scheißt ja sonst drauf. Ich meine, während sein Kumpel am Leiden ist, sich besäuft auf dem Boot, sitzt er zu Hause mit seinen zwei Hunden und schaut die drei Stooges und lacht sich einen ab. Also, was für ein bester Freund ist denn das? Wiederum bemerkt, das war im Director's Cut, der war wahrscheinlich, diese Szene war nicht zu sehen in der Kinofassung, glaube ich. Aber ich hatte, oder so von wegen, die Lorna kommt ja zu Rick und sagt so, hey, dein Partner, bla bla bla, und der sagt, der kriegt sich schon wieder ein. So in dem Stil. Es wird so abgefrühstückt, wenn man sieht, wie Myrtle zu Rick steht in den ersten beiden Teilen und wie Rick hier mit ihm umgeht, wenn er die größte Krise wahrscheinlich seines Lebens durchmacht, ein paar Tage vor seiner Pensionierung. Was für ein Freund bitte ist das?
Naja, er ist derjenige, der danach fragt und dann auch, als die Familie sagt, nee, also er ist heute gar nicht nach Hause gekommen. Das ist ja nur da ist ja nur eine Nacht dazwischen. Nee, das sehe ich nicht. Und das nächste ist natürlich, du hast vollkommen recht und das muss nicht jedem gefallen, aber Lethal Weapon 3 ist eine rein rassige Komödie. Wir sind hier nicht mehr in diesem Dramatischen, was eben noch Teil 1 und 2 mitbringt. Wenn diese Thematik in Teil 1 und 2 gewesen wäre, dann wäre sie anders behandelt worden. Aber hier sind wir einfach komplett anders. Die wollten einfach einen anderen Fokus setzen.
Ja, aber warum bringst du das dann mit dem 15-Jährigen rein, der erschossen wird und baust sowas Großes auf und tust so, als ob das Roger jetzt irgendwie oder aus ihm, dass er jetzt wie ein Drama hat, hat ja dann null Konsequenz irgendwie für den Rest. Es ist so schnell ein Gimmick für reinzuspielen und dann...
Ich finde das ehrlich gesagt nicht stimmig. Ich glaube, da muss man auch sehen, wann der Film entstanden ist. Da war halt diese Gang-Thematik einfach auch en vogue, um es mal ganz hart auszudrücken. Und ich habe ja zu Beginn des Podcasts gesagt, dass damals dieser Film auf VHS immer, zumindest in der offiziellen VHS, lief immer vorher so ein Bugs Bunny-Cartoon. Und genau das ist für mich Lethal Weapon 3 und 4. Das sind keine ernsthaften Actionfilme mehr, das sind Actionkomödien, die teilweise wirklich auf Bugs Bunny schauen. Und deswegen, also für mich ist der dritte Teil so viel kann ich sagen, der Schwächste der Reihe. Wie gesagt, es gibt keinen richtig schlechten. Und das ist okay für mich. Ich kann so da relativ abgrenzen, weil zum einen halt der Dritte auch wirklich diesen Anfang hat mit der Bombe, wo mir auch ganz klar adressiert wird, was das jetzt für ein Film auf mich dazu kommt. Egal, wie die ersten beiden davor waren. Deswegen komme ich damit relativ gut klar. Ich kann für mich auch ganz klar so einen Trennstrich machen zwischen den ersten beiden Filmen und Teil 3 und Teil 4. Ich finde, 3 und 4, die sind so eine DNA und 1 und 2 sind so eine DNA. Es gibt ein paar Sachen, die verändern sich, ein paar Sachen, die sich durch die komplette Reihe durchziehen, aber auch wenn ich mit dem dritten Teil meine Probleme habe, muss ich ganz klar sagen, ich habe dieses Problem, was du jetzt beschilderst, gar nicht beim dritten.
Ich habe es auch nicht, aber ich kann es nachvollziehen, was du meinst, aber das kann ich hier zum Beispiel komplett abstellen. Aber das könnte eventuell eben bei dir so ein Punkt sein, wie es bei mir in Teil 2 mit der Verbindung mit dem Tod von Ricks Frau ist, die mich, warum auch immer, mega anpisst. Ich verstehe dich schon, aber ich bin bei Stu. Also für mich ist eben Teil 3 ein gänzlich anderer Film als Teil 1 und 2. Und ich finde, das kann man ganz, ganz gut mit der Evil Dead-Reihe so ein bisschen vergleichen. So Teil 1 hart, Teil 2 ein bisschen lustig und bei Teil 3, da muss ich doch gar nicht mehr überlegen, ob da irgendwie große Terrorsequenzen oder sowas drin sind. So ab Teil 3 ist Spaß. Und das ist für mich Lisa Whitman.
Murder on Ricks Mittelalter, das wäre cool.
Ja. Es ist genau das, was du sagst. Also ich hatte vielleicht mich zu sehr gefreut und als ich dann so die ersten Male so gefunden habe, irgendwie ist mit dieser Figur etwas ganz komisch und dann habe ich wirklich das Haar in der Suppe gesucht und deswegen habe ich dann auch die Details angefangen zu verurteilen und ja,
das. Und wie gesagt, das verstehe ich. Ich war bis zu der erneuten Sichtung jetzt auch der Ansicht, dass der dritte Teil für mich so der schwächste war. Ich habe ihn jetzt geguckt und jetzt muss ich sagen, er hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich schließe aber nicht aus, dass ich wenn ich die Reihe in 2-3 Jahren nochmal gucke, genau das Gleiche wieder sage wie Stu und sage, boah, nee, irgendwie hat's mich jetzt gar nicht bekommen. Das ist vielleicht der Teil, der am meisten schwankt bei mir selber in der im Bewertungsspiegel.
Ja, also bei mir auch. Also wie gesagt, vor ein paar Jahren, wie gesagt, war ich fast schockiert, wie schwach ich den plötzlich fand. Und jetzt bei der erneuten Sichtung war es auch so, hey, der ist okay, der macht Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den unbedingt jetzt in den nächsten 2-3 Jahren nochmal gucken muss. Aber ja, ich habe mit dem auch so ein bisschen meinen Frieden geschlossen.
Aber kann das nicht sogar sein, wenn du natürlich die komplette Reihe in einem durchguckst? Es gibt ja häufig dann eben Filme wie, also nehmen wir mal Stirb langsam. Da mag jeder seine Meinung dazu haben, aber man muss ja schon sagen, Teil 1 und Teil 3.
Der 5. ist der Beste.
Ja, natürlich. Aber Teil 1 und Teil 3 sind um einiges ikonischer als Teil 2. Unabhängig jetzt davon, wie wir Teil 2 finden. Und erst so, der zweite ist dann so ein bisschen so, oh ja, da fehlt mir jetzt diese Ikonografie da drin. Und du kommst jetzt aus Lethal Weapon 1 und 2, ernstere Buddy-Cop-Filme mit so einer gewissen Art von Humor, härterer Action. Und plötzlich, was du sagst, wie die Faust aufs Auge, du bist hier bei Bugs Bunny gelandet. So, weil hier hängen dann die Leute vor den Autos. Hier ist es auch vollkommen egal, dass eine Bombe hochgeht und dass die in 17 Sekunden aus dem Parkhaus raus sind. Das passt ja alles nicht. Das ist wirklich Bugs Bunny. Oder er fällt doch mit dem Motorrad, fällt er doch von der Brücke runter, fällt er dann irgendwie auf mehrere Holzregale, die dort aufgebaut sind und überlebt das. Nein, überlebst du nicht. Lorna macht doch im wirklichen Leben nicht 6 oder 7 Leute, die dort mit Brecheisen auf sie losgehen, kalt. Das passiert nicht. Das ist tatsächlich eher so ein bisschen Slapstick schon. Der dritte Teil der geht in die Slapstick-Richtung. Und deswegen finde ich das vollkommen okay. Verstehe aber auch voll und ganz, wenn du für dich selber sagst, ey, das hat mich irgendwie rausgehauen. Ich würde dich nicht versuchen, davon zu überzeugen, dass du falsch liegst.
Ja, also eben, es steht und fällt bei mir wirklich mit der Figur des Ricks. Und weil ich diese Figur so gerne mag und eben den Direktvergleich jetzt halt noch viel nahe hatte, weil ich die Filme wirklich ziemlich am Stück geschaut habe. Als ich da krank gewesen bin vor kurzem, hatte ich Zeit. Und deshalb ist es mir jetzt dieses Mal auch viel mehr aufgefallen wahrscheinlich.
Wie gesagt, ich finde dich vollkommen legitim.
Aber pass auf, kurze Frage, weil du ja die Figur des Ricks so toll findest. Bei mir ist es so, als ich jung war, fand ich Ricks geil. Je älter ich werde, desto mehr finde ich Murtaugh irgendwie besser. Und er tat mir als Junge immer leid, weil, das klingt total bescheuert, aber Ricks hat doch immer diese coole Knarre, diese halbautomatische oder so. Und Murtaugh hat diesen Revolver. Der war so oldschool, irgendwie 6 oder 8 Patronen öde und Riggs kann dann immer 12 Patronen rausfeuern. Deswegen fand ich als Kind immer halt auch Riggs geiler. Aber ich muss halt wirklich sagen, klar, die besseren Abenteuer erlebst du wahrscheinlich mit Martin Riggs, aber Murtaugh, ich weiß, ich mag mittlerweile dieses Heimliche, was diese Figur irgendwie ausstrahlt. Du weißt irgendwie bei Murtaugh, ja, du wirst mit dem Abenteuer leben, aber danach kannst du nach Hause kommen. Danach gibt es Thunfischauflauf und es gibt was im Fernsehen zu gucken. Danach gehst du schön ins Bett und wirst von Nazis überfallen. Aber das klammern wir mal aus. Weiß ich nicht, also die Figuren sind beide toll und sie funktionieren natürlich auch am besten miteinander. Aber ich muss wirklich sagen, es ist mir nicht aufgefallen, ich bonde wirklich mittlerweile mehr mit Murtaugh.
Ja, pass auf, die Figur von Riggs, und das zieht sich ja durch die komplette Reihe, er ist darauf ausgelegt, der Coole zu sein. Er kommt mit seinem Fukuhila dahin.
Wo wir schon den ersten Widerspruch hätten. Wobei damals natürlich war das angesagt.
Ey, Fukuhila war in der damaligen Zeit cool. das soll nicht irgendwie an Bodyshaming grenzen und auch Danny Glover ist ein trainierter Mann. Aber natürlich stinkt der gegen Son Mel Gibson ab. So, ist einfach so. So, als junger Typ möchtest du einfach wie Rick sein. So der Coole. Das sieht geil aus, wenn der raucht, dann willst du dir auch eine anzünden. Dann sagst du, boah, ja geil, hab ich jetzt richtig Bock drauf. Weil das cool ist, was er tut. Aber irgendwann wächst du eben aus diesem Alter raus, wo du sagst, dass eben dieses Coolsein eine tolle Sache ist.
Es ging mir vielleicht weniger um das Coolsein, sondern eben mehr so das Ernsthafte in der Figur auch. Und so, und auch, ich meine, in den Kampfszenen in den vorderen Teilen war, das hast richtig wehgetan, weil du wirklich gespürt hast, wie die Schläge, ich meine, den Kampf da mit Adolf am Schluss des zweiten Teils, also das hat ja wirklich geschmerzt. Und dann im dritten Teil, da kommt er zwar auch auf die Fresse und zwar mehr als in den anderen Teilen vielleicht sogar noch, weil er einfach jedes Mal irgendwie sich nicht richtig wehren kann. Das sieht einfach nur noch lächerlich aus.
Ja, aber das ist es ja. Du bist nicht mehr in Teil 2. Teil 2 ist ein anderer Film. Teil 2 ist fast schon ein anderes Genre. Ich glaube, dir würde es tatsächlich helfen, wenn du die Reihe demnächst nochmal guckst, dich davon zu trennen, dass eben Lethal Weapon 3 genauso ist wie Lethal Weapon 2, weil das ist sie nicht. Das ist ein anderer Film.
Vielleicht sollte ich einfach den Film mal für sich mal schauen, ohne die anderen. Das wäre vielleicht mal was.
Ja, zum Beispiel. Und ich kann sagen, als Kröte habe ich den dritten Teil am häufigsten gesehen.
Ich wollte gerade den werten Kollegen Kühne, wenn es jemals ein Filmsünder-Remake von Lethal Weapon geht, dann würde ich Kühne als Polizeipsychologen, glaube ich, besetzen. Mit welcher psychologischen Eloquenz hier gerade versucht, Bodo klarzumachen, dass Bodo falsch mit seiner Meinung ist.
Sehr schön. Nein, nochmal. Nein, das kannst du doch auch. Ich nehme jetzt einfach nochmal wirklich die komplette, also die Evil Dead-Filmreihe. Weil die hat ja auch eben das Problem, dass du mit Teil 3 so einen krassen Ausreißer hast. Ne? Und Teil 2 ist ja schon arg weit weg von dem, wo diese Reihe angefangen hat. Aber darauf muss man sich eben einlassen. Und wenn man sagt, ich lasse mich drauf ein, hast du mit der Evil Dead-Reihe mega Spaß. Wenn du das aber nicht kannst oder wenn du sagst, nee, Moment mal, ich komme hier von einem knallharten Horrorfilm zu einer Komödie im Mittelalter mit laufenden Skeletten, dann kannst du nicht gewinnen. Du kannst mit dieser Reihe dann nur Spaß haben, wenn du eben dich drauf einlässt und sagst, okay, die ändern sich alle komplett. Bei Mad Max ist es ähnlich. Wir hatten das in unserem Gespräch. Der dritte Teil ist ja auch gänzlich anders als der zweite Mad Max. So von der Tonalität her, von der Figur des Max, von der Welt, die dort aufgemacht wird, von allem. Da hatte ich ja auch schon gesagt, mit dem dritten habe ich jetzt wieder etwas mehr Spaß, weil ich jetzt weiß, es ist nicht der Vollstrecker. So, aber ich kann es nur darunter betiteln. Ne? Natürlich, in der Filmreihe hast du vollkommen recht. Das ist, der passt da nicht so ganz rein.
Ja, aber bei den Beispielen, die du genannt hast, da ist zumindest die Figurenzeichnung immer noch nahe an dem, wie es begonnen hat. Und hier, finde ich, ist die Figur wirklich einfach 180 Grad anders.
Ja, finde ich jetzt nicht. Sie ist anders, aber 180 Grad finde ich.
Ja, ist vielleicht nicht, übertrieben, aber der Unterschied ist ärger als jetzt bei Ash oder bei Mad Max. Also hätte ich jetzt mal
bei Tanz der Teufel ist ja auch der Faktor einfach, dass sie beim zweiten Teil ja Geld hatten, im Gegensatz zum ersten. Das erklärt ja auch schon viel, aber gut.
Ey, also ich kann es gut nachvollziehen und ich weiß, ich habe es ja selbst so interpretiert, dass es wahrscheinlich eben an diesen Faktoren liegt, dass der dritte Teil bei mir vielleicht jetzt etwas abgeflacht ist. Und ich habe mich vielleicht etwas mehr in Rage geredet, als ich hätte müssen, weil so übel finde ich den Film gar nicht. Also es ist immer noch...
Ach, jetzt?
Nee, also ich meine, es ist immer noch von mir aus gesehen... ich würde den jetzt nicht auslassen, wenn ich die Reihe wieder schauen werde. Vielleicht werde ich dann einfach etwas bewusster sein, hey, stell dich drauf ein, jetzt kommt was anderes. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass wir kein einziges Wort über den Bösewicht verloren haben, jetzt bei der Diskussion, die wir führen zu diesem Film, weil der wirklich vergessen
wird. Der ist vollkommen egal.
Wobei, es handelt sich hier um den legendären Bösewichten aus Turtles 3, Leute.
Oh ja, jetzt wo du sagst, ja, sorry, ganz vergessen. Ich weiß halt nur auch, dass der, also ich weiß nur, dass der, wie der stirbt, auch total öde ist. Nämlich einfach, dass er dieser komischen Raupe oder diesem komischen, wie heißt das, hier, dieses Baustellenfahrzeug mit diesem.
Ein Bagger.
Also schon was.
Planierraupe.
Planierraupe? Nee, das ist doch dieses. Egal, auf jeden Fall hat er so einen Schutzschild.
Es heißt Planierraupe. Dieses Ding heißt Planierraupe.
Okay, Planierraupe. Und er macht dieses Ding so nach oben, was vorne dran ist. Und dann schießt er halt einmal mit der Knarre, weil das große Ding sind ja diese Cop-Killer-Patronen im dritten Teil.
Panzerfressende Munition.
Ja, und das war so ein bisschen öde, fand ich. Also ja, der Schurke ist. Also pass auf, Hot Take, der erinnerungswürdigste Schurke ist im vierten Teil. Und das liegt halt, er macht daran, weil es eben ein Actionstar ist.
Heißt das, wir kommen jetzt zum vierten?
Oh, habe ich eine Überleitung gemacht? Oh mein Gott.
Und ich habe sie so richtig schön zerstört in guter alter Papelitzki-Manier. Take your clothes off. Come on, they are four. Lambo in your turn sees you in your undies. It distracts him, and that's when I shoot. Shoot what? Come on, show him what you got. Show him what you're not. Also, flap your arms and make noises like a bird. And flap my arms and make noises. What?
What are you waiting for? Shoot him! Shoot him! Hey, Riggs! Hey, you need that birthday help? No, I just wanted to see if you'd do it. Cute shorts, huh?
How you doing? I'm Mel Gibson. Yeah, I look a little different, but it's the same old Mel.
Lethal Weapon 4, herausgekommen 1998, und damit haben wir die längste Lethal Weapon-freie Zeit verbringen müssen. 6 Jahre sind es zum dritten Teil. Ich weiß auch gar nicht, ob der nach dem dritten Teil noch geplant gewesen wäre, weil der dritte hat sich schon so ein bisschen wie Abschluss einer Trilogie angefühlt, mit all den Verweisen auf die letzten Teile und am Ende dann das Riggs und Myrtle dann immer noch zusammen unterwegs sind. Aber nein, es hat noch einen vierten Teil gegeben, wie wir jetzt wissen. Der hat 140 Millionen hat der gekostet, ist somit der teuerste. Hat aber dann nur 270 Millionen eingespielt und ist damit der Teil, der am wenigsten eingespielt hat, wenn man schaut, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Wir haben es, glaube ich, vorhin alle gesagt. Das war bei uns allen, glaube ich, der letzte Teil, den wir gesehen haben. Ja, wir haben eigentlich hier wieder das gleiche Team am Start mit einem gewichtigen Abgang bei den Hauptcharakteren. Riggs Mähne musste weichen.
Das ist nicht mal mein lieber Weapon.
Jetzt könnte ich natürlich einen Rant loslassen, warum das nicht mehr meine Figur ist hier. Nein, das wäre ja ein Scherz. Übrigens, wie würdet ihr die Frisuren von Martin Riggs ranken, wenn ihr das müsstet von Teil 1 bis 4?
Ich weiß nicht mehr, also ich weiß nur, dass er im dritten diesen Fukuhila hat und im vierten relativ normal aussieht, aber wieder 1 und 2. Der 1 und 2 auch
so. Ja. Er war immer ein bisschen anders geschnitten. Ich fand ihn ja im dritten Teil irgendwie sah er am lächerlichsten aus, aber ja, bin ich ja nicht.
Meine Theorie ist, Fukuhila können zwei Männer in Hollywood wirklich tragen. Das sind Mel Gibson und Patrick Swayze.
Patrick Swayze in. War es in Roadhouse? Natürlich.
Oh, was ein absurder Film. Teil 4. Schade, dass der so wenig eingespielt hat tatsächlich. Hat er damals nicht verdient, weil als ich ihn gesehen habe, ich glaube als Kröte, weil ich hatte dann eben, dadurch, dass ich nicht ins Kino kam, hatte ich ihn dann sehr, sehr schnell auf Videokassette. Und das war eine dieser Filme auf Video, da war doch dieses große 18er-Logo hinten drauf. Das musste mein Vater dann wieder mit seinem Edding schwarz malen. Weil wenn meine Mutter die Kassette gefunden hätte und gesehen hätte, dass da ab 18 draufsteht, wäre richtig Halligalli gewesen.
Was richtig krass wäre, wenn dein Vater es einfach so gehandelt hätte, dass er einfach nur die 1 weggestrichen hätte oder rot gestrichen hätte, dass dann draufsteht, freigegeben ab 8 Jahren. Und deine Mutter sagt, okay, dann können wir das ja gucken.
Und ich behaupte mal, ich glaube, als ich den damals gesehen habe, hat er sich sehr, sehr schnell zu meinem Lieblingsteil entwickelt. Wobei er dann, glaube ich, irgendwie wieder abgefallen ist und ich den dritten wieder am besten fand. Aber ich habe den, ich habe diese Videokassette, ich habe sie rauf und runter geguckt, weil den fand ich so, du hast Jet Li dabei, der da richtig nochmal Gas gibt. Du hast vielleicht die besten Action-Szenen in der Reihe. Vielleicht. Müssen wir gleich mal diskutieren.
Ich hätte noch eine Frage bezüglich deiner Aussage, dass der vierte dir am Ende oder dazu mal am besten gefallen hat. Bei mir war es ja so, dass ich als damals, Kind, ja, das betone ich ja, weil bei mir war es damals so, dass jede Fortsetzung, egal wie übel sie eigentlich gewesen ist, wenn man es heute betrachtet, habe ich immer besser gefunden als der davor gekommen ist. Irgendwie war das bei mir so. Mein Vater hat mich auch immer hochgenommen, deswegen immer gesagt, ja, einfach nur, weil es neu ist, findest du es jetzt besser. Das hat dann erst später angefangen.
Das Lustige ist, das hatte ich als Kind auch und dann habe ich Polizei Academy 7 Mission in Moskau im Kino geguckt. Das war doch wieder Weckruf.
Nee, ich hatte das gar nicht. Also es stirbt langsam mir immer der erste am besten gefallen. Und bei Alien hat sich lange, lange, lange der dritte Teil als mein Lieblingsfilm rauskristallisiert, bis ich älter wurde. Aber also das kann ich nicht sagen. Also ich fand den wirklich, der ging gut zur Sache. So, und ich glaube tatsächlich, das hat einen Grund, dass wir bisher noch nicht so sehr über die Action-Szenen gesprochen haben, weil die sind in den ersten drei Lethal Weapon-Filmen alle gut. Aber würdet ihr jetzt behaupten, dass die ersten drei Lethal Weapon-Filme ikonische Action-Sequenzen haben?
Ja, also tatsächlich ist es so, ich kann, glaube ich, bei jedem Film ein, zwei Szenen zuordnen, die ich wirklich gut finde. Ikonisch ist jetzt die andere Frage.
Nee, nicht gut.
Ikonisch. Ganz ehrlich, ich finde, ikonisch ist so ein hartes Wort. Also ikonisch ist für mich sowas wie Bruce Willis springt angekettet an einem Feuerwehrschlauch vom Dach des Hochhauses in Die Hard. Das wäre ikonisch. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Action-Szenen in Lethal Weapon-Filmen scheiße finde. Die sind alle richtig gut, aber ich würde keins davon so richtig als ikonisch. So die Ideen dahinter vielleicht, das im zweiten Teil mit dem Haus und diesem Gerüst da, das würde ich ikonisch vielleicht auch bezeichnen. Aber ansonsten würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, für mich gibt es keine Action-Szene in die Weapon, die ikonisch ist. Die sind alle super gut. Aber ich hätte teilweise, also da gibt es andere Filme, die ikonische Action-Szenen haben für mich. Aber
hier finde ich zum Beispiel, dass diese Freeway-Szene.
Die ist halt toll, wenn er mit dem Tisch da rumrubbelt da. Aber
also die finde ich so, also
halt, was eine Action-Szene oder jede Szene ikonisch macht, ist, wenn jemand diese Szene kennt, obwohl den Film nicht gesehen hat. Dann ist es wirklich ikonisch. Und ich glaube nicht, dass jemand das bei die Weapon hat.
Okay, vielleicht ist ein ikonisch ein zu großes Wort. Vielleicht ist ikonisch wirklich ein zu großes Wort. Ich will es mal so ausdrücken, ich glaube, die meisten Actionsequenzen, die wir in den ersten drei Lethal Weapon-Filmen sehen, haben wir so in der Form auch schon mal woanders gesehen. In den meisten Fällen schlechter. Die Actionsequenzen in den ersten drei Filmen sind super. Aber ich glaube, Lethal Weapon 4 bietet mir zum Beispiel mit der Freeway-Sequenz oder auch den finalen Kampf gegen Jet Li, wo die zwei älteren Herren gegen ihn dann da kämpfen.
Wie hat er das mit der Waffe gemacht? Komm, wir fragen ihn, ja. Großartig.
Ja, ey, super Szene. Die kommen mir da, also das sind irgendwie so die Actionsequenzen, an die ich am ehesten denke, wenn ich an die Lethal Weapon-Reihe denke. Und, das nehme ich schon mal vorweg, ich finde Teil 4 ist der schlechteste der Reihe. Aber da muss ich am meisten dran denken. Ich weiß nicht warum.
Ich würde auch sagen, dass die Szene mit Jet Li am Ende wahrscheinlich die ist, die am ehesten an ikonisch herankommt, aber auch einfach nur aus dem Grund, weil man jetzt diese Figuren, Riggs und Murtaugh, über drei Filme schon begleitet hat und einen fast ganzen vierten Film schon und sie jetzt diesen finalen Kampf gegen diese Übermacht dort haben, die ihnen gegenübersteht, wo man genau weiß, sie haben eigentlich überhaupt keine Chance gegen den. Und dass sie dann gemeinsam gegen ihn kämpfen müssen als Freunde, um irgendwie überhaupt zum Ziel zu kommen, das könnte man vielleicht als ikonisch bezeichnen, aber nicht an sich nur deswegen, wie das Ganze daherkommt als Action-Szene, sondern vielmehr, was da noch mitschwingt. Aber sonst, ja, ist es wirklich so ein.
Ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht.
Ich finde halt, der vierte Teil funktioniert für mich so hervorragend als Schlusspunkt, weil es am Ende halt diesen Moment gibt, wo Riggs halt um diesen Trümmern unter Wasser begraben ist und Murtaugh findet ihn einfach nur nach Gespür. Das sagt er ja auch. Ich habe, ne, dass er es gefühlt hat, wo er ist. Und das ist so für mich so, jetzt ist alles eigentlich erreicht. Aber ich möchte gerne euch mitnehmen in meine Welt, weil ich den damals halt im Kino geguckt habe, den vierten Teil. Und hatte damals mit meinem damals besten Freund Kurt Teil 2 und Teil 3 rauf und runter geguckt. Okay, das ist übertrieben, aber wir haben die mehrfach schon geguckt. Einfach, Kurt kam immer am Wochenende, das hat sich so eingestellt, der kam freitagabends zu mir und hat dann bis Sonntag bei mir gepennt. Und das da schon 2-3 Jahre, das war einfach gesetzt. Also meine Mutter kannte das schon, die ist immer an meinem Zimmer vorbeigegangen, hat dann freitagabends gesagt, hallo Kurt, obwohl er teilweise noch gar nicht da war. Aber das war einfach gesetzt. Das klingt übertrieben, aber es war wirklich so, ich hatte das war wie mein Bruder quasi. Und dann kam halt...
Also Stu, willst du sagen, dass Kurt dein Fröschi war damals?
Genau, Kurt war derjenige, der Billy war und ich war Stu. Also der war auch beteiligt an der Entstehung meines Spitznamens. Und wie gesagt, wir haben die geguckt und dann kam der vierte Teil ins Kino und wir waren auch gerade so 15, 16 Jahre alt und meine Mutter war damals mit einem Typen zusammen, Karl-Heinz, super netter Kerl, und meine Mutter war immer einmal im Monat für eine Fortbildung freitagabends in Köln. Und da sind wir immer ins Kino gefahren. Und es war immer abwechselnd, einmal durfte Karl-Heinz den Film aufsuchen, einmal ich. Und jetzt war Karl-Heinz mit der Filmwahl dran und er wollte unbedingt Pedro Almodóvar Live-Flash gucken. Und ich habe mich nicht getraut, Karl-Heinz zu sagen, Karl-Heinz, unter uns Freunden, lass mal besser Lethal Weapon gucken, weil Karl-Heinz auch kein Lethal Weapon-Fan war. Aber der hat das irgendwie gespürt und hat dann wirklich gesagt, Leute, hier bitte, wir gucken Lethal Weapon. Und dann haben wir uns natürlich richtig gefreut, also wirklich richtig gefreut. Wir wussten das wirklich, wir standen wirklich da in der ersten Etage vom Kölner Cinedom und dachten so, okay, wir gehen gleich in Kino 3 und gucken Live Flash, juhu. Und dann meinte er, nee, wir gehen in Kino 5, da läuft Lethal Weapon 4. Und es war großartig. Und dann war es auch die Zeit, wo Jet Li so auch besten im Kommen war, wo also klar war, es gibt nicht nur Jackie Chan, es gibt auch Jet Li. So Sachen wie Bodyguard in Peking zum Beispiel oder Once Upon a Time in China. Und der war ja auch wirklich komplett talentiert und das war eine ganz andere Art von Martial Arts als Jackie Chan, weil Jackie Chan war halt immer so ein bisschen Komödiantik mit drin. Da war Buster Keaton mit drin und solche Sachen. Und Jet Li, das war halt Badass. Ja, wie es auch im vierten Teil von Lethal Weapon war. Das war Badass. Und dann konnten wir diesen Film im Kino gucken und es war ein Fest. Es war großartig. Es hat so viel Spaß gemacht. Und dann haben wir ihn halt ein paar Monate später auf Video geguckt, dann im FSK 18 Director's Cut, wo er halt auch ein bisschen härter ist. Und ich gehe absolut damit d'accord, wenn Leute sagen, es ist der schwächste Teil der Reihe. Aber nostalgisch gesehen verbinde ich mit ihm am meisten und der macht mir halt immer noch Spaß. Also ich gucke mir lieber den vierten an, als den ersten und den dritten. Was ich sage, nochmal, das bitte lüncht mich nicht. Das heißt nicht, dass das schlechte Filme sind. Das sind richtig gute Filme. Aber ich habe einfach mit dem vierten einfach mehr Spaß. Da sind so viele Szenen drin, die haben sich so in mein Gedächtnis gebrannt. Wie zum Beispiel das Ende. Weißt du, sie stehen da, sie haben quasi gerade gewonnen. Und dann steht da Jet Li einfach nur da und dann denken sie so, ja, das war schon krass, wie er uns hier entwaffnet hat, nur mit seinem Fuß. Ja, wie macht man sowas? Ja, keine Ahnung. Wir sollten ihn fragen. Ja, fragen wir ihn mal. Großartig.
Das ist meine Lieblingsszene im ganzen Film.
Die Dynamik einfach zwischen den beiden. Diese Verhörszene mit Onkel Benny und dem Lachgas. Die Freeway-Szene, großartig. Der Moment, wenn die Polizeipsychologin sagt, so Leute, ich bin durch. Und was Kühne auch schon gesagt hat, es ist mega kitschig. Aber wenn der Abspann kommt mit Why Can't We Be Friends und du siehst diese Fotos, und das sind auch wirklich Fotos von den Dreharbeiten, von den echten Leuten, und du merkst einfach, hey, es fühlt sich schon so ein bisschen wie ein Schlusspunkt an, und das war es ja auch, aber es fühlt sich so irgendwie so vollkommen an. Das war so ein emotionaler Rollercoaster. Und der Film ist, von der Geschichte her, ist der nicht besonders toll. Der macht auch nichts neu. Der ruht sich auch sehr auf seinen Lorbeeren aus oder auf dem, was funktioniert. Aber am Ende bin ich einfach nur glücklich damit. Ich hab dann einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, cozy heißt das Wort. Das ist so eine Kuscheldecke packen. Wenn ein Actionfilm was sein kann, wie in eine Kuscheldecke packen und einfach nur kuscheln, ist das für mich Lethal Weapon 4. Jetzt dürft ihr wieder.
Ey, vollkommen verständlich. Für mich sind eben jetzt mittlerweile, wir sind jetzt bei der Sichtung, ich hatte Lethal Weapon 4 eben auch höher bewertet als Teil 3, aber mir fallen jetzt eben mehr Dinge auf, die mir nicht so gut gefallen. Also ich finde, ich komme mit Chris Rock nicht klar. Also der ist mir immer zu drüber. Irgendwie, der nervt mich. Der nervt mich mehr als Leo Getz. So, die haben versucht, einen zweiten Leo Getz zu machen und...
Ich muss sagen, ich vergesse Sam Rock, ich vergesse Chris Rock andauernd. Also ich finde ihn auch nicht richtig gut, aber ich vergesse jedes Mal, dass er dabei ist.
Was ich richtig blöd finde, wir haben über die Familie gesprochen, über die Familienkonstellation bei den Myrtles und und jetzt wird einfach gesagt, dass die Tochter schwanger ist. Okay, lass sie schwanger sein, das ist alles gar kein Problem. Aber jetzt will der Film mir klar machen, dass die komplette Familie dem Myrtle verheimlicht, dass sie schon verheiratet ist und einen Cop hat, der auch noch mit ihr mit ihm zusammenarbeitet. Sorry, nein. Also das ist wirklich, wo sich Bodo aufregt über Teil 3, muss ich sagen, das ist so dumm. Das ist wirklich so unfassbar dumm. Dieser ganze Szenenablauf.
Ich finde halt, dass Teil 3 und Teil 4 keinen Fick mehr auf Glaubwürdigkeit geben. Und das finde ich okay.
Nee, aber das ist eben, das haut mich eben raus bei der Figur. Nochmal, ich werde dir das nicht nehmen können. Und ich finde das auch super. Und wir reden immer noch.
Kannst du es ja gerne versuchen. Komm her.
Wir reden immer noch davon. Ich würde Lisa Weapon immer noch eine 3,5 von 5 geben. Ne? Also immer noch. Aber das sind eben dann so Szenen, die mich richtig raushauen. Wie gesagt, actionmäßig finde ich den super, aber so das Ganze drumherum gefällt mir nicht mehr so gut. Wobei ich es sehr, sehr schön finde, dass sie eben auch mit dem Alter spielen, dass sie jetzt wirklich sagen, okay, vielleicht sind wir doch zu alt für den Scheiß und dann eben auch ihre Gebrechen und Wehwehchen haben und sowas. Und das gefällt mir tatsächlich im 4. wieder sehr gut, dass sie das mit eingearbeitet haben. Aber es gibt eben so 2, 3 Storykniffe und Figuren in dem Film, wo ich wirklich sagen muss, mich persönlich nerven sie. So, wenn es jemand anders sieht, ey, super.
Ja, du unterschätzt einfach die Kraft von Las Vegas wegen der Hochzeit, dass man das einfach im Geheimen irgendwie abhandeln kann. Fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. Nein, ich weiß schon, das war nur ein dummer Spruch.
Nicht die geheime Hochzeit, aber
das Geheimhalten an sich.
Neun Monate ist die mit dem schon verheiratet. Offensichtlich wohnen die nicht zusammen, haben noch nie irgendwas zusammen mit der Familie gemacht, aber die komplette Familie weiß Bescheid. Das ist scheiße.
Finde ich jetzt, ehrlich gesagt, eben stört mich da lustigerweise auch wieder weniger. und was du gerade angesprochen hast, das mit dem Alter, das fand ich eben auch einen schönen Aspekt, dass man jetzt auch Ricks ein gewisses Alter zuschreiben kann, dass er auch merkt, da im Kampf mit dem Jungspund, mit dem Polizisten, dass er merkt, hey, ich habe keine Chance mehr gegen ihn. Und dann Roger sagt, hey, eben auch gestern Abend da gegen den Typen da, den Chinesen, den wir verfolgt haben, ich hatte keine Chance, den zu kriegen und so. Und er hat Angst, es auszusprechen. Und dann sagt ja Roger, du wärst zu alt für diesen Scheiß. Dann Ricks schon fast den Tränen nahe wirkt, er ist so, ja, und na, jetzt merkst du es auch endlich so in dem Stil. Und das fand ich wieder schön, weil da kam für mich wieder ein Ricks zurück, den ich im 3. Teil vermisst habe, weil er da wieder etwas ernsthafter unterwegs war. Trotzdem eben auch seinen Spaß hat, seine witzigen Macht und so, wo sie mich aber nicht gestört haben, weil er von mir aus gesehen wieder etwas weniger als Witzfigur daherkam oder als Comic Relief, sondern wieder einfach, ja, ein normaler Mensch, der ab und zu gerne mal seinen Spaß hat. Gut, einen relativ gut trainierten, normalen Mensch, sagen wir jetzt mal. Aber ja, deswegen funktioniert bei mir der 4. ehrlich gesagt mittlerweile auch besser als der 3. Und witzigerweise ist er zwischenzeitlich bei mir, wie bei dir, ist du auch auf dem 2. Platz gelandet. Ich habe es jetzt wieder korrigiert in meiner imaginären Liste. Er ist jetzt wieder unter dem 1. Teil.
Aber dann lass uns doch mal kurz ein Ranking abgeben. Also wie rankt ihr denn die 4 Teile?
Also ich kann nur sagen, vielleicht noch schnell, dass wir darauf noch zu sprechen gekommen sind, weshalb der 4. bei mir dann doch wieder etwas nach unten gerutscht ist. Er ist mir die ganze Thematik mit diesem chinesischen Sklavenhändlern, da weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll. Dann diese rassistischen Sprüche, die sie die ganze Zeit vom Stapel lassen, wenn es um die Chinesen nicht nur
rassistisch,
geht.
Rassistisch, auch
schwulenfeindlich. Ja, eben, genau, das wollte ich sagen. Schwulenfeindlich, rassistisch. Also ich meine, wenn sie da den einen Peking-Tunte nennen, Schlangennase, geblatten leist du Prolet, also auf jeden Fall im Deutschen. Ich habe sie auf Deutsch geschaut, weil ich sie als Kind auch schon auf Deutsch gesehen habe. Es gibt einfach ganz viele Dinge, die mir so etwas sauer aufstoßen. Eben auch Leo, der so ziemlich auf die Nerven geht, bis vielleicht am Ende da diese Aussprache, die mit Ricks auf dem Friedhof hat. Aber ja, wenn du jetzt schon ein Ranking willst, würde ich sagen, man hat schon rausgehört, der 3. ist mittlerweile bei mir auf dem 1. Platz, dann der 4., dann der 1. und auf dem 1. Platz der 2. Der Esel nennt sich immer zuerst, dann seid ihr jetzt dran.
Ja, von oben nach unten, 1, 2, 3, 4.
Ja, das ist einfach. Bei mir ist es, glaube ich, echt, also der zweite steht ganz klar als Favorit fest bei mir. Und dann ist es, boah, ganz ehrlich, ich glaube 2-4-1-3.
Aber eben, das zeigt ja auch wieder, wie nahe diese Filme qualitativ beieinander sind, dass das so variieren kann. Jedes Mal, wenn ich die Reihe durchgesehen hätte und dann einen Podcast aufgenommen hätte, wäre es wahrscheinlich wie bei euch. Es hätte jedes Mal anders ausgesehen. Es kommt immer darauf an, wie man gerade drauf ist. Ein andermal wäre ich vielleicht mehr so in der Stimmung für etwas blödeligen Humor und dann ist der dritte vielleicht plötzlich auf Platz zwei, wer weiß es.
Aber überleg doch mal. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, bei einem Filmabend mit 2-3 Freunden und 2-3 Bierchen würde ich am ehesten den dritten rauslegen. Da würde ich von der Reihe den dritten rauslegen und sagen, wisst ihr was, den gucken wir uns jetzt an, 2 Stunden, gute Zeit, Explosion, coole Sprüche, lustig, fertig. Wenn ich jetzt was Ernsteres gucken möchte, dann definitiv den ersten oder den zweiten, gar keine Frage. Und wenn ich Bock auf Jet Li Action habe, dann würde ich wahrscheinlich dann den vierten gucken. Ne? Was daran liegt, weil in Teil 1 bis 3 kein Jet Li dabei ist.
Witzig, weil du vorhin Jackie Chan angesprochen hast, der hätte ja ursprünglich eigentlich den Bösewicht spielen sollen in diesem Film, das war mal angedacht, aber der wollte das damals nicht, weil er kein Bösewicht spielen wollte, weil er wahrscheinlich so wie Dwayne The Rock Johnson auch eine Zeit lang gefunden hat, er ist doch der Gute, muss immer den Helden spielen, aber am Ende muss ich sagen, ist es auch besser, weil stellt euch Jackie Chan vor mit seinem sympathischen Gesicht. Ich glaube nicht, dass man dem den Bösewichten so gut abgekauft hätte wie Jet Li, der ja noch so eine gewisse Strenge ausstrahlt, die Jackie Chan vielleicht ein bisschen fehlt, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest im direkten Vergleich.
Das ist ein guter Punkt, weil Jet Li guckt ja nicht unbedingt böse, er guckt streng und verurteilt.
Auf der anderen Seite hätte Jet Li niemals Spy Daddy spielen können.
Stimmt natürlich. Das ist natürlich.
Ja, ich meine, beide haben ihre Qualitäten und der eine kann den anderen nicht ersetzen. Von dem her ist ja alles gut.
Wir müssen echt mal irgendwann mal einen Podcast machen über Jet Li-Filme in Hollywood.
Das wäre interessant.
Es gab eine Zeit, da fand ich die sehr, sehr cool.
Und dann kam Wuhan.
Ja, den fand ich als Kröte, glaube ich, auch noch irgendwie. Also ich habe den aber auch danach nie wieder gesehen. Das war so eine VCD, die ich irgendwann mal zu Hause hatte und dachte,
ich cool. Auch, ja.
Jet Li kämpft, weißt du, gegen Jet Li.
Und damals war nur Jason Statham mit dabei. Das wissen gar nicht mehr viele Leute, dass damals noch Jason Statham in solchen Filmen mitgespielt hat. VCD, das waren die guten alten Zeiten, als Filme noch auf 3 CDs ausgeliefert worden ist. Weil sicher
Herr der Ringe 2, die 2 Türme auf 4 CDs. Es war so furchtbar, ey.
Bitte wenden. Ja, aber vielleicht noch mal kurz auf den vierten Teil zurückzukommen. Das Ende, du hast es schon gesagt, du, dich berührt das, wenn der Abspann dann kommt mit diesen Bildern und allem.
Ja, berührt ist jetzt übertrieben. Also ich flenne jetzt nicht,
ja,
aber ich finde es schön.
Ja, das kann einem auch berühren, auch wenn man nicht flennt.
Wenn da keine Tränen laufen, ist es auch nicht berührend.
Okay, also dann findest du das toll, dieses Ende. Kühne, wie findest du diesen Abschluss, der es ja...
Habe ich ja schon gesagt, also ich hatte einen Kloß im Hals. Da sind wir wieder in Gefilden von Teil 3, wenn Lorna unbedingt heiraten will und dann muss der Rabbi kommen und dann kommt der Polizeipräsident noch und wir sind eine Familie. Das ist total...
Ja, aber sorry, kitschig. Die Szene ist so lustig, wenn sie heiraten möchte und dann finden sie nur einen Rabbi. Und gerade wenn man halt weiß, wie Mel Gibson gerade zur Religion steht,
ja, ja.
Das ist ziemlich
aber
ironisch.
Aber eben den Komplettabschluss dann mit dem Sound und den Fotos, ich finde das super. Und wie gesagt, auch da, wenn es jetzt rüberkam, dass ich bei manchen Teilen etwas mehr gemeckert habe, das soll nicht so rüberkommen. Und nur weil ich das kitschig finde, gucke ich mir das immer noch gerne an. Ne? Also, nee, ist ein guter Abschluss eigentlich und vielleicht erwartet uns da ja bald noch was.
Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, habe ich mir noch ein Späßchen erlaubt und mir ein paar Trinkspiele ausgedacht. Also Lethal Weapon Trinkspiele, die tatsächlich tödlich wären. Da lasse ich einfach mal ein paar vom Stapel, um das hier zusammenzufassen. Also so als Abschluss, wofür die Reihe eigentlich steht. Jedes Mal einen Shot trinken, wenn Riggs und Murto etwas tun, wofür sie eigentlich mindestens suspendiert werden müssten. Dann ein Shot jedes Mal, wenn Riggs auf ein Gefährt steigt, das schon in Bewegung ist. Ein Shot jedes Mal, wenn Murto sein Alter adressiert. Jedes Mal ein Shot, wenn Leo zu einer Hate Speech ansetzt. Jedes Mal ein Shot, wenn Riggs jemanden verarscht. Jedes Mal ein Shot, wenn sie zufällig auf die Spur eines riesigen Verbrechens stoßen. jedes Mal ein Shot, wenn eine Drei Stooges-Referenz fällt. Jedes Mal ein Shot, wenn in Myrtos oder Ricks Bude irgendwas zu Bruch geht. Oder natürlich eine ganze Flasche, wenn dann Myrtos Haus endgültig zerstört wird.
In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern, anzuschließen bei Finde den Fisch.
Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist.
Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn.
Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immerfort.
Hier muss ich schnell reingrätschen, weil für meine beiden Kollegen ein bisschen zu entlasten, nachdem wir irgendwie schon fast 2 Stunden haben aufgenommen haben, habe ich natürlich nicht alle runtergelesen, aber ich habe schon noch ein paar Trinkspiele parat, die ich jetzt gerne für euch, liebe Zuhörende, hier noch möchte zur Vollständigkeit halber rezitieren, weil es sind schlussendlich, glaube ich, 21 geworden. Unglaublich. Also bei welchem sind wir gewesen? Wenn irgendetwas in der Bude zu Bruch geht, Achtung, Shot jedes Mal, wenn jemand Shit sagt, Shit. Shot jedes Mal, wenn jemand One-Liner droppt, die nur sie oder er hören kann. Ja, kennt man natürlich sehr gut aus Actionfilmen. Shot jedes Mal, wenn ein Witz auf Kosten von Homosexuellen gemacht wird. Hm? Da wird man relativ schnell betrunken. Shot jedes Mal, wenn jemand etwas Rassistisches sagt. Ja, da kann man vor allem im zweiten Teil kann man sich da recht gut Kante geben. Shot jedes Mal, wenn Myrto Ricks Namen schreit. Shot jedes Mal, wenn Ricks irgendwo rein oder runterfällt. Shot jedes Mal, wenn Ricks mindestens für sexuelle Belästigung angezeigt werden könnte. Shot jedes Mal, wenn Porno-Saxophone klingt. Shot jedes Mal, wenn Ricks jemanden mit einer Unmenge an Schüssen durchsiebt. Das kommt auch das eine oder andere Mal vor. Ich denke, da geht es so an die Schlussszene im zweiten Teil, wo er wirklich so, wo er all seine Kollegen denkt, dass sie gestorben. Shapiro! Und einfach die Typen durchlöchert. Shot jedes Mal, wenn offensichtlich ein Stunt-Double im Einsatz war. Shot jedes Mal, wenn ein Fahrzeug zerstört wird, das war einfach. Und shot jedes Mal, wenn jemand die Augen verdreht. Es gäbe noch ganz viel mehr, aber die erspare ich euch jetzt natürlich, weil, wie der Bodo aus der Vergangenheit in dieser Folge gesagt hat, und so weiter und so fort. Da gäbe es noch ganz viele lustige Dinge, aber wie gesagt, tut das bitte nicht, liebe Leute, weil diese Trinkspiele sind tatsächlich lethal.
Wir wollten den Podcast eigentlich zu viert aufnehmen, weil der vierte Mann hat das Trinkspiel gemacht.
Genau. Ja, gute Genesung an den lieben Herrn Papelitzki. Ja.
Wir haben ihn nicht dazu gezwungen, aber das freiwillig machen.
Er hat dich vorgeschlagen, er hat einfach gesagt, ich mach das jetzt.
Genau, er hat gehört Trinkspiel und war dabei.
Jetzt können wir noch ganz kurz darauf reden, was danach noch kam, nach Lethal Weapon 4. Es gab ja von 2016 bis 2019 in 3 Staffeln so eine TV-Serie. Lethal Weapon mit Damon Wayans. Der war ja lustigerweise in einem Film dabei, den wir heute schon 2-3 Mal angesprochen haben, Last Boy Scout. Und ein Typ namens Clayne Crawford, den kannte ich davor nicht. Also die spielen Ricks und Myrto. Ich habe die erste Folge, glaube ich, damals, habe ich 10 Minuten davon gesehen und dann abgeschaltet und nie mehr wieder irgendwas von dieser Lethal Weapon Serie geschaut, weil von mir aus gesehen sind Ricks und Myrto einfach nicht wie irgendwie Batman, Spider-Man oder James Bond, die man einfach durch neue Gesichter ersetzen kann. Die stehen und fallen für mich wirklich mit Danny Glover und Mel Gibson. Stu, du hast ja, glaube ich, etwas mehr davon gesehen. Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen?
Ich habe die erste Staffel komplett gesehen und muss sagen, ich fand sie gar nicht mal so verkehrt. Man muss natürlich ganz klar sagen, es ist nicht das gleiche wie die Filme und für mich waren das auch ganz andere Myrto und Ricks, aber es hat das erstaunlich gut funktioniert und was ich total krass fand, ich mochte die Dynamik zwischen den beiden, also zwischen den beiden Hauptdarstellern und dann ist es ja so gewesen, dass der Clayne Crawford ja irgendwie anscheinend ein Arschloch gewesen sein muss und dann haben sie ihn ja gechasst und dann wurde er ersetzt, glaube ich, in der 2. und 3. Staffel mit Sean William Scott. Und das hat mir wieder gezeigt, dass nur weil man das Gefühl hat, dass 2 Figuren gut miteinander auskommen, muss es in der Realität nicht so sein. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist der Podcast, eigentlich finden der Bodo und der Kühne sich total scheiße, aber sie lassen es halt nicht raus, wenn das Mikrofon angestellt ist. Ne? Pass auf, ich sage auf gar keinen Fall, dass man die Deep Web-Serie gucken muss, aber ich hatte keine Erwartungen und dementsprechend wurde ich dann doch relativ positiv überrascht. Es hat gereicht, um mir, damals habe ich noch Serien geguckt, einmal pro Woche zwei Folgen anzugucken. Ich habe dann irgendwann aber auch aufgehört nach der zweiten Staffel oder während der zweiten Staffel, aber ich finde, die ist okay. Die kann man gucken.
Man muss es wahrscheinlich wirklich einfach als etwas Separates anschauen und darf es irgendwie nicht zu sehr in Verbindung bringen mit den Filmen.
Genau, und du darfst halt nicht erwarten, dass die Action genauso hochklassig ist wie in den Kinofilmen. Aber Achtung, ich würde mir eher eine vierte Staffel von Deep Weapon erwarten oder herbeisehen, als aktuell einen fünften Teil von Deep Weapon. Bam, Überleitung.
Ja, ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich, aber ich lasse dich zuerst, Kühne.
Ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir davon eher eine vierte Staffel wünsche oder nicht. Das Ding ist, ich freue mich ja, also ich würde mich eigentlich drauf freuen, wenn es mehr Content gäbe. Ich hätte mich gefreut, wenn wir in den 2000ern oder so vielleicht noch einen neuen Teil bekommen hätten. Aber ich finde, der vierte, der hat die Weiche nicht unbedingt positiv gestimmt, weil im Endeffekt ja schon mit der Figur von Chris Rock so eine Art Staffelstabübergabe da sein sollte, hatte ich zumindest immer das Gefühl, dass wir den da jetzt noch reinbringen als Jüngeren, der das dann da vielleicht mal irgendwie dann unternimmt. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, Mel Gibson war damals schon ein Arschloch. Ich glaube, jetzt ist er aber noch ein größeres Arschloch und ich weiß nicht, ob ich mir das so gut angucken kann oder ob ich mir das so gut angucken will, weil insbesondere die Figur von Martin Riggs eben für mich eigentlich eine sympathische Figur ist. Um das so ein bisschen zu relativieren, ich hatte mir jetzt vor zwei Tagen tatsächlich den, wie heißt der, Daggett Across Concrete angeguckt mit dem Mel Gibson und da spielt er ja auch so einen Arschloch-Polizist. Da sage ich, ja gut, das passt super. Ich brauche eigentlich keinen fünften Teil, insbesondere weil man jetzt vielleicht 27 Jahre später sagen muss, okay, ihr seid zu alt für den Scheiß. Was soll mich denn jetzt erwarten? Wo soll denn die Reise hingehen? Ich weiß nicht, ob sie es gut machen und das, ich bezweifle es eher sogar, dass da irgendwie was Gutes bei rumkommt, dass die ein vernünftiges Drehbuch abliefern können, wo du den Figuren gerecht wirst. Sorry, also ich hoffe eigentlich, also was heißt ich hoffe drauf, aber ich rechne eigentlich jeden Tag damit, dass irgendwann wieder ein Dementi kommt, weil ich glaube, die versuchen jetzt seit 2020 das Ding zu realisieren und weiß ich nicht, ich brauch's nicht.
Ich habe das Gefühl, dass es sogar schon länger eine Diskussion ist, war ja sogar noch, als Richard Donner noch gelebt hat, der ist ja leider 2021 gestorben. Und ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde, nach Teil 4, wenn man diesen Abschluss sieht, oder diesen Schluss, vor allem noch mit diesem, eben mit diesem Familienalbum sozusagen am Ende als Credits, es ist alles auserzählt. Was willst du da noch groß bringen? Entschuldigung. Und ich meine, Mel Gibson ist 70 oder wird 70. Danny Glover ist nächsten Sommer 80. Joe Pesci ist schon 83 und der macht ja sowieso nichts mehr. Er war ja der Irishman, war ja, glaube ich, noch eine große Ausnahme. Und eben, wie gesagt, Richard Donner ist seit 2021 tot. Und schon das alleine sollte eigentlich ein Grund sein, dass sie das ruhen lassen.
Es wird darauf hinauslaufen, dass die Kinder von den beiden jetzt beide zufälligerweise Polizisten sind und zufälligerweise Partner und die quasi als Mentoren dann da irgendwie noch ein bisschen was machen dürfen und vielleicht eine Actionsequenz bekommen.
Das Problem ist halt, dass wir uns alle, glaube ich, wünschen, dass nochmal so ein Teil kommt, der halt so mit der Dynamik, mit der Energie gemacht ist, wie die alten Teile, wie Teil 1 bis 4. Das ist aber einfach nicht mehr möglich, weil, wie Bodo schon gesagt hat, dass zwei Stars sind, die mittlerweile mehr in Richtung Seniorenheim tendieren als Walk of Fame. Gerade auch, weil Richard Donner nicht mehr da ist. Ich will das nicht. Also, pass auf, wie ist es Hollywood? Das heißt, es wird unter Garantie irgendwann was Deep Web-mäßiges geben. Die Serie ist ein gutes Beispiel. So. Die hat auch keiner verlangt. Ich glaube fest damit, dass, ich glaube, Warner hat die Rechte, dass Warner irgendwann sagt, wir machen da einen Reboot. Das glaube ich eher, als dass es ein fünfter Teil gibt. Weil ich möchte nicht sehen, wie ein Danny Glover mit 80 Jahren noch so tut, als ob er fit wäre. Lass dem Mann einfach seine Würde. Und vor allem halt auch, Mel Gibson war immer kompliziert und schwieriger Charakter. Aber in den letzten Jahren ist das halt so, gerade nach Teil 4 gerade, es ist so angewachsen. Wenn ich jetzt Teil 5 sehen würde mit einem 80-jährigen Danny Glover und einem 75-jährigen Mel Gibson, würde ich halt immer sehen, ah, das ist der 80er Danny Glover und der 75er Mel Gibson. Es wäre nicht mehr Riggs und Murtaugh. Und das war das Schöne an der Reihe, obwohl es Mel Gibson so bekannt war. Sobald du Lethal Weapon anfängst, das war nicht mehr Gibson, das war Riggs. Das war nicht mehr Danny Glover, das war Murtaugh. Und das wirst du mit dem fünften Teil nicht mehr haben. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich will nicht damit sagen, dass die Leute nichts mehr drehen sollen, Gott bewahre. Ich meine, die haben ja viele gedreht und Danny Glover ist eh so ein Schauspieler, der immer so ein bisschen neben Lethal Weapon immer so ein bisschen auf dem Abstellgleis stand, was ich immer sehr schade fand. Aber ey, bitte, Teil 5, nein, mach das nicht. Das, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen ernsthaften Lethal Weapon-Fan hier gibt, der sagen würde, ja bitte, ich möchte einen Teil 5 haben jetzt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also wirklich das Einzige, was vielleicht funktionieren könnte, wenn man überhaupt glaubt, das irgendwie fortführen zu müssen, mach einen Reboot. Mach einen neuen Riggs, mach einen neuen Myrtle, überleg dir eventuell was Neues, mach einen coolen Buddy-Cop-Movie da draus und nicht so eine Bad-Boys-Scheiße.
So ein Buddy-Cop-Movie wäre mal wieder Zeit, oder?
Ja, also guter. Du hast ja immer so abseits da irgendwas da, was da mal war, aber das meiste war ja Schmutz.
Ja, also das letzte wirklich Gute aus meiner Sicht war The Nice Guys. Es waren zwar keine Cops, aber und dann mal überlegen, ob es da noch so irgendwas gab in den letzten Jahren.
War
ja.
Nice Guys wirklich Action?
Das hatte schon ein paar Action-Spitzen drin da.
Ich will ehrlicherweise sagen, ich war nie so der große Nice Guys-Fan. Also, wovon ich gerne eine Fortsetzung haben möchte, und das ist halt mehr Komödie als Action, aber die etwas anderen Cops, da wäre ich für einen zweiten Teil sehr zu haben.
Ah, definitiv. Nein, also ganz ehrlich, weg damit. Weg mit dem fünften Teil, wegrationalisieren. Braucht keiner.
Eben, wenn sie nochmal irgendwie diese Dynamik von damals aufleben lassen wollen, also egal, ob man Mel Gibson noch sehen will oder nicht, das kann man ja dann selbst entscheiden. Oder warum nicht einfach Mel Gibson und Danny Glover in völlig anderen Rollen mal besetzen? Wenn man diese beiden nochmal sehen möchte, aber dann erzählt bitte etwas anderes als jetzt nochmal diesen Aufwisch einer alten Marke, die was einfach heute nicht mehr funktioniert, aus meiner Sicht. Wir haben es gesehen bei einem 80-jährigen Indiana Jones. Wir sehen es an 1000 Beispielen momentan, die einfach gegen die Wand gefahren werden. Muss man das mit Lethal Weapon wirklich auch noch versuchen? Finde ich eigentlich nicht.
Wobei man aktuell ja sagen muss, wir hören halt alle 2-3 Jahre mal so ein Gerücht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Ich meine, Mel Gibson dreht jetzt sein Sequel zu The Passion of Christ, danke dafür. Denn die Klava habe ich komplett Übersicht verloren, was der überhaupt noch macht. Wie gesagt, wenn der wirklich jetzt 80 ist, kann ich mir auch vorstellen, dass
der
andere...
Ich habe den das letzte Mal in 2012 gesehen.
Ja, und hat er nicht irgendwie einen Gastauftritt in irgendeinem Saw-Film noch gehabt? Kann auch Archivaufnahmen sein, aber...
Archiv, der ist ja gestorben.
Spoiler!
Ganz ehrlich, aber der Tod in Saw hat doch niemandem aufgehalten.
Fair enough.
Wow,
fair
also enough. Leute, also der Danny Glover ist noch ziemlich umtriebig, wenn ich da gerade so sehe, was der so in den letzten Jahren gemacht hat. Das letzte 2023, Andy's Eight, der Weihnachtsraub. Okay, das klingt nach einem ganz, ganz großen Meisterwerk. Okay, ja, also er hat immer Jumanji, The Next Level, hat er offenbar auch mitgespielt. The Dead
stimmt,
Don't Die.
Die Vito. Da, ja, genau, das kann stimmt, ja.
Ja, okay. Also er ist auf jeden Fall noch aktiv. Schön für ihn, finde ich, also dass er da noch Saft hat, aber trotzdem.
Ich möchte hier
übrigens
doch mal sagen,
dass
ich immer auch ein bisschen schade finde, dass der Danny Glover es nie so richtig geschafft hat, so aus dem Schatten von Mel Gibson als Actionstar rauszutreten. Du hast halt sowas wie Predator 2, der meiner Meinung nach echt auch ein bisschen unterschätzt ist.
Ja, definitiv. Da sind wir uns, glaube ich, einig alle.
Ja. Aber irgendwie, Danny Glover ist so ein Typ so, ich meine, der war echt ein guter Schauspieler, aber der hat es nie so richtig geschafft, so rauszutreten. Das finde ich schade, weil, seien wir mal ehrlich, also die meisten fanden auch eben Riggs halt einfach cooler, ne? Weil Myrtle halt immer so die arme Socke war. Aber mit dem Alter, das sagte ich schon, bin ich halt wirklich mehr Team Myrtle.
Ja, aber es muss auch gute Nebendarsteller geben. Wenn sich Danny Glover da dann irgendwie einen Ruf gemacht hat und viel gespielt hat, der wird genug Geld auf dem Konto haben.
Eine Dynamik, diese beiden Herren, die sie über 4 Filme wunderbar tragen konnten. Jetzt ist aber auch gut. Ich finde unsere Dynamik auch immer wunderbar, mit euch zu podcasten, macht immer Spaß. Es artet meistens zeitlich etwas aus, aber das ist eigentlich wurscht, weil es sind qualitativ hochstehende.
Habe ich heute eigentlich schon mal gesagt, wie unglaublich gut Fury Road ist.
Ich muss gleich noch bügeln und es ist 10 nach 11.
Ja, also, so, also machen wir Schicht im Schacht langsam. Dann
verzichte ich heute darauf zu sagen, wie unglaublich gut Fury Road ist.
Das ist lieb, danke.
Ich danke euch.
Aber er ist gut.
Wart ihr dabei? Und ja, vielleicht schwierig jetzt Werbung zu machen, weil ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wann diese Folge veröffentlicht wird. Vielleicht an Weihnachten, wer weiß, würde ja passen. Zumindest zum ersten Teil. Kühne, dich hört man auf Movie Break, du hast da deinen eigenen Podcast. Movie Virgins, ein Format, das du geklaut hat und umgesetzt hat mit der Schlogger zusammen auf dem Telestammtisch. Mit
du
dem Schocker
keine
für Schlogger.
Du gibst leider, ja mittlerweile Gott, selbst Schocker zu. Mit Schlogger. Ich glaube, Schocker mit Schlogger ist auch erfolgreicher. Also, hat er gut gemacht.
Man kommt nie ganz ans Original heran, egal wie viel Aufmerksamkeit es bekommt. Aber es ist alles toll, was ihr macht und ich werde da natürlich auch das eine oder andere verlinken, also die aktuellen Folgen, die dann, wann auch immer diese Folge rauskommt, gerade bei euch auf der Pfanne sind.
Ja, und Bodo, wir haben ja auch schon wieder ein Projekt. Wir haben ja uns auch wieder eine Filmreihe ausgesucht, die wir nochmal besprechen wollen.
Eine Reihe mit 4 Teilen, bei der auch schon lange diskutiert wird, ob es einen 5. Teil gibt.
Once upon a time, there was a boy named Victor Crowley. Folks weren't too kind of Victor. So he stayed hidden in his daddy's house, out in the bayou. One night, some mean children came to his house. And there was a bad fire. When his daddy chopped down the door to save him, he didn't know Victor was pressed against the other side. And poor Victor Crowley died. They say people disappear in those woods. And legend has it, if you get close enough to the old Crowley house at night, you can still hear Victor Crowley. Roman in the woods, crying for his dad.
Und ich kenne nur einen einzigen davon. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Oh, jetzt bin ich neugierig.
Hatchet.
Ah, ey, also bei Hatchet würde ich mitmachen, tatsächlich.
Schau her, dann sind wir schon wieder vereint.
Bodo, also schickst du mir dann erst die Blu-ray-Box und dann schicke ich sie's du.
Okay, machen wir es so,
du
ja.
Du musst die mir nicht schicken, die gibt's alle bei Tubi. Die Filme, auch uncut, von daher keine
okay.
Frage.
Aber dann haben wir ja bald ein nächstes Date.
Ich würde auch sagen, ja.
Ich würde einfach sagen, wir machen jetzt hier mit weiter. Hallo, willkommen beim Film oder Podcast. Ich bin der Stu, ich habe eine Zunge gehabt und wir reden heute über Hatchet. Hallo
Ja gut, dann hören wir uns spätestens 2026 wieder. Besten Dank euch beiden noch. Ich lasse euch kurz verabschieden, bevor ich dann noch ein paar letzte verabschiedende Worte vom Stapel lassen werde.
Ja, Bodo, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Filme nochmal zu gucken, sie jetzt hier auch nochmal zu besprechen. Und es ist ja auch nicht in einer großen Diskussion bei uns ausgeartet. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber weil die Zeit fortgeschritten ist und ich noch bügeln muss, muss ich mich verabschieden mit den Worten. Ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß, so spät noch Podcasts aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich.
Ja, Bodo, ich danke dir auch für die Einladung. Es war wieder sehr, sehr schön, aber ich muss jetzt leider auch mich ein bisschen sputen. Ich muss dem Kühne noch ein paar Bügelwäsche von mir bringen. Aber es war wieder ein großer, großer, großer Spaß und ich freue mich auf Hatchet.
Ja, der jetzt gehört, liebe Film-Sünder-Hörerinnen und Hörer. Es ist ein richtig harmonischer Abschluss, den wir hier hatten. Trotzdem, dass es zum Teil ein bisschen hitzige Diskussionen gegeben. Wie gesagt, zum Kühne und zum Stu gibt es ganz viele Sachen, die ihr könnt nachhören, die ich euch alles verlinke in den Shownotes. Und ich könnt sagen, was ihr wollt, die lieben beiden, sie verstehen zwar nicht, was ich jetzt hier sage, aber so wie der 4. Film aufhört, das passt eigentlich auch sehr gut zu uns. Weil wir sind nicht nur Freunde, wir sind mittlerweile eine Podcast-Familie.
Are you all friends?
No! Yeah. We're family!
We're family, that's
right.
Okay, on three. One,
two,
three.
Okay, that's a wrap.